Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus.
Und Jerome Brunel in Horb. Ja, ich bin wieder im Außenstudio.
Genau.
Weil wir heute eine kleine besondere Sendung haben und jetzt eigentlich nur schnell die Anmoderation und Abmoderation aufzeichnen. Und Jerome wollte auch nichts kochen, deswegen bin ich nicht nach Horb gefahren.
Ja doch, ich wollte was für dich kochen, nämlich gefüllte Paprika. Und du wolltest nicht, ich verstehe das gar nicht.
Gefüllte Paprika, am besten noch mit Erbsenmus.
Ja, genau.
Total lecker.
Man muss dazu sagen, also beim letzten Mal, als sie da war, das muss ich kurz erzählen, hat sich meine Frau wirklich Mühe gegeben, was Chinesisches zu kochen, was richtig Leckeres, Nudeln mit Paprika. Und Jana kam rein und fragte sie, und möchtest du was essen? Sie, ja klar, und dann, nein. Wie nein? Da ist Paprika drin. Und wenn Paprika drin ist, hat man verloren bei Jana Höfner.
Also früher haben das meine Eltern vor Schlafzimmer gehängt, damit ich nicht reinkomme.
Glaube ich sofort. So, warum sind wir heute getrennt? Das hat einen ganz einfachen
Grund.
Später
hast du die Nachbarskinder vor die Tür gehängt.
Also, es hat einen einfachen Grund, dass Jana heute nicht da ist. Sie hat es ja schon gesagt, wir zeichnen jetzt nur die Anmoderation und danach noch die Abmoderation auf, weil wir haben uns in Stuttgart getroffen. Und zwar in einem recht noblen Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof von Stuttgart.
Wenn man die Kaffeerechnung sieht,
sehr nobel. Danke uns nochmal für die Einladung. Ne? Mario Herger haben wir dort getroffen. Den haben wir dort getroffen, weil er gerade in Europa unterwegs ist. Denn normalerweise ist Mario Herger im Silicon Valley unterwegs und das schon seit 18 Jahren. Kannst du mal ein paar Worte über ihn verlieren? Du hast ihn ja schließlich angeschleppt.
Ich habe ihn schließlich angeschleppt. Ich habe ihn schon so gekannt als Autor. Der hat das Buch geschrieben, der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Und das Silicon Valley Mindset und noch ganz viele andere Bücher, wird er auch gleich auch mal erzählen. Ist seit 18 Jahren im Valley, meist da so ein bisschen Trend- und Innovationsforscher. Empfängt dann halt so die ganzen Delegationen, die aus Europa und Deutschland kommen und das Silicon Valley sehen wollen, ist hier unterwegs, berät hier OEMs, Zulieferer, alles rund um vor allen Dingen das Thema Mobilität, autonomes Fahren ist so im Moment sein Steckenpferd, hat aber früher auch viel zum Thema Gamification gemacht, war ursprünglich mal bei der SAP, ist Wiener, das wird man auch gleich hören und ja, ist ein illustrer Gesprächsgast gewesen.
So, und als ich da ankam, ich kam ja ziemlich pünktlich, du warst schon vorher mit ihm dort, habe ich gedacht, okay, ich kannte ihn, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, jetzt nicht, das Buch war mir ein Begriff, aber er selbst bisher noch nicht. Und ich fand, es war ein unheimlich sympathischer Mensch, also nicht so ein typischer Berater, der so ein bisschen von oben herab das macht, sondern ein wirklich auf Augenhöhe sprechender Mensch, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Und ich muss auch sagen, nach diesem Gespräch, als ich dann wieder nach Hause gefahren bin, gecruised bin, habe ich noch sehr, sehr lange über dieses Gespräch nachgedacht. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe unheimlich viel von ihm gelernt. Geht es dir auch so?
Ja, mir ging es auch so. Ich habe ja ein bisschen was schon gekannt, weil ich habe ihn ja schon im Silicon Valley gesehen. Hat er ja einen Vortrag gehalten und verfolge seinen Blog auch regelmäßig. Aber es war so, es war interessant, dass man mal so einen Blick von der außerhalb unserer deutschen Blase auf uns geworfen wird. Also er beobachtet ja Deutschland oder Europa aus der Sicht des Silicon Valleys und hat da natürlich einen ganz anderen Blick drauf, hat ein bisschen größere Distanz natürlich auch zu dem, was hier passiert, kann das alles ein bisschen besser einschätzen. Ob das alles so kommt, wie er sagt, das wird die Zukunft weisen. Das ist ja immer so bei der Zukunftsforschung. Das ist immer ein bisschen Glaskugelleserei oder Kaffeesatzleserei. Aber er hat sehr stichhaltige Argumente. Und er klingt jetzt auch nicht, als würde sich das alles aus den Fingern saugen.
Hm. Wer jetzt bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland arbeitet, der wird sich nach diesem Gespräch, glaube ich, ein bisschen mehr Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Also wir haben hier ja hier die meisten Patente auf autonomes Fahren bei Bosch und Daimler, aber die meisten Kilometer fährt halt Google Waymo. Also die Patente ist zwar schön, wenn man sie hat, aber sie sagen eigentlich, glaube ich, nichts über den Technologievorsprung tatsächlich aus. Also man muss ja, Patente schreiben ist ja schön und gut, aber man muss die Dinge auch auf die Straße bekommen. Ich bin ja auch sehr skeptisch beim autonomen Fahren. Auch nach dem Gespräch bin ich immer noch sehr skeptisch, was das angeht, ob das sinnvoll ist, ob das so schnell kommen wird, wie manche denken. Das kann man nicht sagen, weil das mit künstlicher Intelligenz ist ja immer wird ja immer schwerer vorherzusagen, weil die Durchbrüche da ja relativ schnell kommen können. Und ja, wir müssen uns hier ganz schön nach der Decke strecken. Mein Chef hat mal das schöne geflügelte Wort geprägt. Die erste Halbzeit haben wir verloren bei der Digitalisierung. Jetzt müssen wir in der zweiten ranhalten. Inzwischen sind wir, glaube ich, schon in der Verlängerung und gehen schwer aufs Elfmeterschießen zu und die Hälfte unserer Spieler liegt verletzt am Spielfeldrand.
Schönes Bild. Gut, das Gespräch geht etwa anderthalb Stunden. Wir hören uns das jetzt komplett an und dann melden wir uns kurz nochmal wieder mit den Terminen für die nächsten Wochen und Monate. Also, Mario Herger jetzt im Gespräch mit Jana Höfner und mit mir, mit Jerome Brunel. Viel Spaß und ich glaube, das Gespräch kann man sogar zweimal sich anhören, weil er einfach so wahnsinnig viel Interessantes zu sagen hat. Mario Herger.
Ja, und direkt aus dem Silicon Valley nach Stuttgart gekommen. Mario Herger, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit hast, dich mit uns zu unterhalten. Mario Herger hat 2 Bücher geschrieben, richtig? Ne?
12 Bücher, 12 Bücher. Aber die letzten 2 ist ja vielleicht die Wichtigkeit.
Die letzten 2, genau.
Da hat man 10 Bücher geschrieben und kaum einer hat Notiz genommen. Trotzdem schreibt man dann noch ein 11. und ein 12.
Genau.
Da braucht man schon ein bisschen Durchhaltevermögen, oder?
Nee, das ist ein bisschen wie bei Harry Potter. Da gibt es doch diese Szene, wo sie aus dem Gedächtnis mit dem Zauberstab sozusagen ihre Erinnerungen in so eine Schüssel ablegen. Und für mich ist ein Buch, meine Gedanken abzulegen und zu strukturieren. Und deshalb schreibe ich Bücher.
Genau. Also die 2 bekanntesten sind aber das Silicon Valley Mindset und der letzte Führerschein, der ist bereits geboren, so heißt auch dein Blog. Du lebst im Silicon Valley und arbeitest da?
Ich wohne schon seit 17 Jahren, fast 18 Jahren jetzt im Silicon Valley. Ich komme aus Wien ursprünglich, war 3 Jahre lang in Deutschland bei Heidelberg, in Heidelberg bei SAP und dann bin ich 2001, 2 Wochen nach dem September 11, in Silicon Valley gezogen, nach Palo Alto. Das ist die Gegend zwischen San Francisco und San Jose, wo also die ganzen Firmen wie Apple, Netflix, Uber, Tesla zu Hause sind. Und habe dort weitere 12 Jahre bei SAP gearbeitet und seit jetzt mehr als 5 Jahren bin ich selbstständig und schaue auf Technologietrends und schreibe Bücher dazu.
Was hat das Silicon Valley, was Deutschland nicht hat?
Das Mindset. Also die im Silicon Valley sind nicht klüger oder gescheiter oder haben Zugriff zu besseren Technologien als wir. Der große Unterschied ist, sie gehen halt unverfrorener, frecher ran, sie trauen sich. Sie suchen nicht zuerst nach den Problemen für eine Lösung, sondern sie probieren aus. Und das ist ja nicht so, dass es jetzt die Amerikaner nur sind, die dort sind. Es ist eine große Anzahl von Leuten aus dem Ausland, unter anderem auch unter den 3,5 Millionen Menschen im Silicon Valley sind 60.000 Deutsche.
Aber spielt da nicht auch das Geld eine ganz, ganz große Rolle? Also wenn ich in Deutschland ein Start-up machen möchte und dafür Geld brauche, muss ich zu den Banken gehen und sagen, liebe Banken, gib mir doch mal Geld. Und die Banken sagen dann, oh, nein. Ja. Ich glaube, in Silicon Valley ist das anders, weil da gibt es einfach Menschen, die sagen, ich habe eine Menge Geld und ich unterstütze, was weiß ich, den 10 Startups und eins davon funktioniert dann.
Also es ist nicht so, dass es in Deutschland kein Geld gibt. Ja? Ganz im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viel Geld sogar in Deutschland. Ja? Nur wir wissen halt, wie man beispielsweise eine Spedition gründet oder einen Friseurladen macht. Ja? Aber was dort halt das speziell ist, das sind Risikokapitalsachen, das heißt, wo man nicht wirklich weiß, wo es kein vorhergehendes Modell gegeben hat. Man muss es dazu sagen, was ist ein Startup? Was ist ein Startup? Ein Startup ist ein Unternehmen, das nicht weiß, was sein Produkt ist, das nicht weiß, was seine Kunden sehen und das nicht weiß, wie man Geld damit verdient. Ja? Twitter ist so ein Beispiel. Ne? Was ist denn das Produkt? Wer sind die Kunden? Wie verdient man Geld damit? Und dazu braucht man natürlich Personen, die auf solche Dinge schauen, die ganz anders rangehen. Ne? Wir schauen bei uns unsere Investoren, also wir haben ja sehr, sehr viel Geld. Ne? Das liegt alles in diesen Stiftungen beispielsweise oder Leute, die aus traditionellen Industrien kommen. Aber was halt im Silicon Valley anders ist, ist, dort versucht man halt neue Sachen sehr viel. Und da gibt es eine Infrastruktur von Leuten, die auch neue Sachen probiert haben. Das ist ja nicht über Nacht entstanden, sondern es ist in den letzten 6-7 Jahrzehnten entstanden. Ein Beispiel ist, die Computerchips sind dann entstanden. Das hatte man sich damals in den 50er Jahren nicht vorstellen können, was ist ein Computerchip eigentlich? Ja, wozu braucht man sowas? Und da haben damals 8 Leute, sind aus Shockley Semiconductors, haben sich selbstständig gemacht, haben Fairchild Semiconductors gegründet. Und haben eben genau dasselbe Problem gehabt damals, dass sie kein Geld gekriegt haben. Sie sind zu den Ostküstenbanken gegangen und haben kein Geld gekriegt. Und dann eine Bank hat das, sagen wir, sich da erbarmt. Ja? Die haben da irgendwie das verstanden, dass das vielleicht was werden könnte. Und das Unternehmen wurde sehr erfolgreich, hatte dann einen Exit, das heißt, die Gründer haben sehr viel Geld verdient. Und einer der Gründer war ein gewisser Eugene Kleiner oder Eugen Kleiner, ein von den Nazis vertriebener Jude aus Wien, der dann gesagt hat, ich bin ein Ingenieur und ich habe gesehen, was wir für Schwierigkeiten gehabt haben, Geld aufzustellen. Ich bin Ingenieur, ich weiß das. Das heißt, ich kann mit solchen Ingenieuren sprechen, die Ideen haben, was Neues machen möchten. Ich werde ihnen helfen, indem ich das finanziere. Und innerhalb von wenigen Jahren sind also aus diesen Unternehmen über 60 Unternehmen entstanden. Eben mit derselben Philosophie und mit der Unterstützung von ihm. Und er hat so einen Venture Capital Fonds, also einen Risikokapitalfonds gegründet. Und der heißt Kleiner Perkins. Ja, eine der bekanntesten Venture Capital Firmen, die in all diese Apples und Netflix und Netscapes investiert haben. Und das gibt es bei uns halt nicht in dem Sinne. Wir schauen traditionell auf, was hat man in der Vergangenheit verdient, was verdient man momentan und dann macht man Bewertung. Und dort schaut man aber auf die Zukunft. Was ist potenziell die Möglichkeit, hier was zu tun, was denn Geld verdienen können?
Jetzt geben sich ja in Silicon Valley auch deutsche Politiker die Klinke in die Hand. Du hast ja da auch schon einige begrüßt, also auch unser Ministerpräsident aus Baden-Württemberg, Seehofer war, glaube ich, oder Söder war mal da.
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen.
Ja, merkst du was, dass das auch was bringt? Bringen die was mit nach Deutschland? Funktioniert das dann hier besser?
Man sieht halt nicht wirklich, ich aus meiner Position kann nicht wirklich das beurteilen, ob da was, ob das hilft. Es dauert halt eine Zeit, es ist mir auch klar, wenn man als Delegation hierher kommt, in Silicon Valley, sich das anschaut, inspiriert wird, er sieht, wie dynamisch Sachen sind, gerade Baden-Württemberg. Ja. Ich hatte ja das Vergnügen, eben die Delegation einen Vortrag zu geben über autonomes Fahren und elektrisches Fahren. Und ich glaube, das hat vielleicht doch einen Eindruck vermittelt, wie weit man dort ist und dass man selbst was machen muss. Aber die Leute, die dann, wenn man dann wieder zurückkommt, ne, die Personen, die dann hier leben, die das nicht miterlebt haben, die glauben das dann nicht. Ja. Und das ist sehr schwierig, das ist eine Uphill-Battle. Ja. Das heißt, es ist, man kämpft diesen Widerstand an und das dauert eine Zeit.
Ich will nochmal darauf zurückkommen, auf die Geldgeschichte. Jetzt beobachtet man das ja in Silicon Valley ja schon relativ lange und man sieht ja auch von hier aus, wie erfolgreich das ist. Ich meine, die ganzen Computerfirmen kommen nicht mehr aus Deutschland. Es gab ja am Anfang ein paar kleinere Firmen, die eigentlich ähnliche Dinge gemacht haben, wie beispielsweise Facebook, die sich aber nicht durchgesetzt haben letztendlich, platt gemacht worden sind. Jetzt sieht man das doch schon eine ganze Weile, dass das auf diese Art und Weise ganz gut funktioniert. Und dann frage ich mich immer, warum kommt man dann in Deutschland nicht auf die Idee, das ähnlich zu machen und auch mit dem Geld anders umzugehen und mit den Firmen anders umzugehen, als man es im Moment tut.
Ich verstehe das nicht. Es tut sich ja was. Ne? Nur, wenn man sich anschaut, Facebook, die haben halt aufsetzen können auf einer Historie von 50 Jahren, wo diese Infrastruktur entstanden ist. Stell dir das so vor. Das eines der bekanntesten Beispiele ist ja Google, die diese Investition von Andy von Bechtolsheim gekriegt haben. Der Andy von Bechtolsheim ist ein Deutscher. Der hat Sun Microsystems gegründet, von null auf Milliarden gebracht, ist an die Börse gegangen, hat so mörderisch viel Geld gemacht, hat dann das Geld genommen, ist also nicht verschwunden aus dieser Community an Entrepreneuren und Startups, hat sich eine Insel in der Karibik gekauft und ist weg gewesen, sondern er ist geblieben, hat das nächste Ding gemacht, das war Arista. Und auch das hat er von null auf Milliarden gebracht. Das heißt, es ist hier eine Person, die mehrere Unternehmen in Milliardengröße gegründet hat und gebracht hat. Das heißt, er hat die Erfahrung von einem kleinen Unternehmer mit wenigen Mitarbeitern bis zu tausenden Mitarbeitern und Börsengang. Und das zweimal. Und da gibt es eine ganze Reihe von solchen Leuten mittlerweile im Silicon Valley. Das heißt, die können dich ganz anders coachen. Und als dann die Google-Gründer bei ihm waren, hat er schon nach 10, 15 Minuten gesagt, wartet, ich hole mein Scheckbuch, das ist draußen gelegen, ist einem Porsche im Auto, draußen in Palo Alto, und hat das dann, weil es ein Freund im Haus, nicht bei ihm zu Hause, und hat einfach unterschrieben. Ja? Und da gab es keine Diskussion. Bei uns kommt halt die Bank, ne, die wird jetzt einmal Besicherung haben. Ne? Und dann natürlich, da heißt das auch, es gibt gewisse bereits Vorlagen für solche Termsheets, also das heißt, wie viele Anteile kriegt man etc. und wie läuft das. Das sind halt schon so Vorlagen, die man hat, einfach weil man das die ganze Zeit macht. Das ist bei uns halt nicht der Fall, weil man ist erst eigentlich am Beginn. Das heißt, Facebook, man konnte bereits auf so eine Infrastruktur aufsetzen. Bei uns beginnt das jetzt erst langsam. Das ist ein Lernprozess. Ja? Wir brauchen Personen, die auch durch solche Prozesse durchgehen, ein Unternehmen von Null auf Milliarden gründen. Und wenn wir aber schauen, wie die Unternehmen bei uns ausschauen, dann sehen wir vor allem viele Familienbetriebe, die auch schon sehr alt sind. Ich gebe ein Beispiel. Die 5 wertvollsten amerikanischen Unternehmen sind heute Apple, Facebook, Google, Microsoft und, wen habe ich jetzt vergessen? Microsoft, Apple, Facebook, Amazon. Amazon kommt noch dazu. Ja, 5 Unternehmen. Wir sehen 4.000 Milliarden Dollar wert. Die sind alle jünger als 45 Jahre. 3 von denen sind sogar jünger als 25 Jahre. Im Vergleich dazu, wenn du den DAX 30 anschaust, die 30 Unternehmen, die heute im DAX gelistet sind, die sind zusammen 1.400 Milliarden Dollar wert, also ein Drittel davon. Von denen sind 24 älter als 100 Jahre. Das wertvollste Unternehmen, dort ist die SAP, das einzige digitale Unternehmen. Das ist aber nur ein Viertel wert vom kleinsten Unternehmen bei den Amerikanern, ja, von diesen 5 genannten. Nämlich Facebook hat 580 Milliarden und SAP hat 145 Milliarden Börsenbewertung. Ja. Und wir schaffen es zwar, unsere alten Unternehmen lange am Leben zu halten, aber wir offensichtlich schaffen es nicht, neue Unternehmen hervorzubringen, die dann auch in dieser Reihe skalieren können. Und das hat viele verschiedene Gründe. Natürlich gibt es kein oder Risikokapital in gewissen Mengen oder nur für die ersten Stufen eines Startups. Man sieht aber, dass sich was tut, ja, dass immer mehr Leute natürlich sich dafür interessieren. Ich glaube, ein Problem, das wir haben, ist, dass damals mit der New Economy im Jahr 2000, als das flöten gegangen ist, die Regulierungsbehörden, die Regierung halt in einer Weise reagiert haben, die das komplett unterbunden hat danach, also dass dann nichts mehr daraus entstehen konnte. Das war das erste Mal, wo man auch so Erfahrungen damit gesammelt hat. Und da muss man, da ist, glaube ich, etwas, was man lernen kann. Zum Beispiel, wie viel Kapital steht da zur Verfügung? Ich meine, man muss sich das so vorstellen, in Silicon Valley allein hast du heute, ich glaube, das sind so größenordnungsmäßig, wir reden von 60, 70, 80 Milliarden Dollar Risikokapital, das zur Verfügung steht. Das ist die Hälfte des gesamten Risikokapitals in den USA. Bei uns gibt es das nicht. Ein Unternehmen wie Uber kann 16 Milliarden Dollar an Risikokapital aufstellen. Ja, das heißt, die kriegen das ohne Profit zu machen. Die machen 1-2 Milliarden Dollar Verlust. Jetzt immer das belüftet, diesem Ridesharing-Programm, so wie Uber. Die haben jetzt pro Jahr 1 Milliarde Dollar Verlust gemacht. Da wären schon in Deutschland die alle völlig nervös. Ja, das, da hat ein Venture-Kapitalist berichtet über die Ausfallsquote von seinen Investments. Und wir reden immer davon, dass 9 von 10 Startups irgendwie scheitern etc. Im Silicon Valley reden wir davon, dass wir zu jedem Zeitpunkt 60.000 Startups haben unter diesen 3,5 Millionen Menschen. Ja. Von denen kriegen aber nur 1.500 pro Jahr wirklich Venture-Kapital, das nicht von Friends, Family und Fools kommt. Also das heißt, das kommt von professionellen Investoren. Und der hat gesagt, die Ausfallsquote, sie sind von 74% Ausfallsquote auf 72% Ausfallsquote gekommen. Und die Deutschen, die drinnen gesessen sind, die Delegatoren haben alle geklatscht, damit es super ist. Und das gibt mir Sorge, macht mir Sorge. Ja? Weil das heißt, wir nehmen nicht genug Risiko auf uns. Ja? genau, da bleibt nur die Handschuhe. Das hat der Dirk Kahngießer, der Gründer des German Accelerators, erzählt, der selber jetzt ein Startup hat. Und das heißt, diese Denke allein ist für uns schon überraschend. Ja?
Aber wir haben ja hier den Vorteil in Deutschland, das was du ja gerade gesagt hast, die großen Traditionsunternehmen, die auch viel Geld haben, viel Kapital, warum tun die sich so schwer mit Innovationen? Also ich kenne das Beispiel von einem Zulieferer hier aus Baden-Württemberg, der dann auch gesagt hat, wir gucken mal in das Thema Elektromobilität rein, haben eigentlich auch ein gutes Produkt entwickelt, was auch Marktchancen hätte, weil es nicht ein gravierendes Problem lösen würde beim Thema Ladeinfrastruktur, großflächige Ladeinfrastruktur. Aber man dann, wenn man mit denen redet, auch hört so, irgendwie nicht die Unterstützung da. Ja. Also dann fehlt dann irgendwie der Mut zu sagen, okay, wir buttern da jetzt irgendwie mal 10 Millionen rein und hauen richtig auf die Kacke. Und wenn die jetzt 2 Jahre Geld verbrennen, aber dann haben wir das Produkt, was alle brauchen am Ende. Ja. Und warum tun die sich so schwer? Warum tut sich die Autobauer so schwer, mit Innovation umzusetzen?
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Wir reden einmal zuerst einmal davon, in den USA sagen wir, it takes a village to raise a child. Wir brauchen also das ganze Dorf ist daran beteiligt, ein Kind aufzuziehen. Das sind nicht nur die Eltern, die Großeltern, die Tanten, die Onkel, das sind die Nachbarn, die Lehrer, der Bürgermeister, jeder eigentlich in dieser Gemeinschaft. Das ist genau dasselbe bei einem Unternehmer, bei einem Startup. Du brauchst eine ganze Infrastruktur. Du brauchst zuerst einmal Leute, die bereit sind, mit dir eine Idee durchzudiskutieren und Feedback zu geben. Und nicht zu sagen, wozu braucht man das? Das braucht doch keiner. Du wirst damit scheitern, das ist nicht produktiv. Sondern die damit umgehen und sagen, hast du das einmal probiert? Hast du mit dem gesprochen? Etc. Also diese konstruktive Dinge. Dann kommt hinzu, dass man natürlich Leute braucht, die bereit sind, auch Geld reinzustecken und sagen, lass uns doch einmal 1000 Stück produzieren und schauen wir mal, wie das am Markt ankommt. Ja? Das sind also diese Risikokapitalgeber. Und dann brauchst du aber auch Kunden, die bereit sind, die erste Version zu verwenden und Geld dafür zu zahlen, weil sie ein Problem haben, das wirklich schmerzvoll ist und das lösen wollen. Und bei uns hat man eher so diesen, na warten wir mal, bis die Version 3 funktioniert. Ja? Wenn ich sehe, welche iPhones und Smartphones und die Leute hier haben, das sind 3 oder 4 Generationen alte iPhones. Ja, wenn man lieber wartet, ja, wie das wird. Genau.
Oder weil man glaubt, man nicht alle 2 Jahre was Neues kauft.
Genau, oder Sprache, die hören immer zu, das will man ja nicht. Da ist schon ein gewisser Widerstand da an der Stelle dort. Und da ist diese Neugierde fehlt so ein bisschen. Ja. Das ist also ein Element. Jetzt muss man noch einmal unterscheiden in Deutschland bei den Unternehmen. Das sind das große Unternehmen, ja, wie die zum Beispiel Automobilhersteller, die 100 Jahre alt sind, wo schon die Gründerfamilien nicht mehr drinnen sind, richtig, also nicht mehr aktiv sind. Oder sind das kleine und Mittelbetriebe? Kleine und Mittelbetriebe haben tatsächlich die Chance, dass sie oft noch ja, Familien geführt sind und damit schnelle Entscheidungen treffen können. Diese Großunternehmer, von denen wir reden aus den USA, die sind fast alle noch Gründer geführt. Das heißt, die können mit eine andere Geschwindigkeit machen und Entscheidungen treffen, die für einen Manager sehr kritisch sind. Das hat auch damit zu tun, dass diese Unternehmen, also wir reden von Unternehmer versus Manager. Ein Manager, was weiß ich,
ist angestellt.
Der ist angestellt, der ist auf 4 Jahre bestellt und in diesen 4 Jahren muss er hingehen und den Shareholder Value, den Aktienkurs hochbringen. Ja? Wenn er das nicht schafft, dann ist er weg vom Fenster, der ganze Vorstand weg. Das heißt, man macht etwas, was halt kurzfristig hilft, das zu machen. Auch weil natürlich deren Boni abhängt vom Aktienkurs. Das heißt, direkt ein Elon Musk oder ein Sergey Brin, die denken anders. Nehmen wir das Beispiel autonomes Fahren. Google hat das Projekt im Jahr 2009 gestartet. Bis heute verdienen sie, die haben sie Milliarden reingesteckt, bis heute verdienen sie
keinen Cent.
Sie verdienen bereits was, aber das ist natürlich Pipifax. Ja? Wir reden hier von ein paar Bezahlungen, die sie kriegen, damit sie Fahrspuren bei Walmart haben und dass sie jetzt Preise für die Early Riders haben, aber sie fahren halt sehr limitiert und das deckt die Kosten überhaupt nicht.
Google, muss man sagen, ist Waymo, ne?
Google ist Waymo, ja genau. Ja. Waymo ist diese Google-Firma, diese Google-Schwesterfirma.
Also das sind nicht Waymo. Mehr diese kleinen Eier, sondern die fahren
Das heißt, 10 Jahre lang gibt es da kein Ergebnis in dem Sinne, dass wir Geld zurückkriegen. Da ist in deutschen Unternehmen schon 2-mal der Vorstand ausgetauscht worden in diesen 10 Jahren. Das heißt, ein Vorstand wird nicht rangehen und sagen, wir bauen jetzt eine Batteriefabrik, die wird aber erst in 7 Jahren sozusagen profitabel werden, weil das ist mir wurscht, da bin ich schon weg. Ja? Das bedeutet für mich momentan nur Kosten. Ein anderes Beispiel ist Tesla. Wenn du dir Tesla anschaust, die haben ja dieses Autopilot Hardware Kit 2 drin. Ja, das ist der Gott sei bei uns für die deutsche Industrie. Und der wird übrigens nicht weggehen. Also es braucht keiner glauben, die werden bald pleite gehen oder so. Der Albtraum wird nicht.
Die gehen jetzt gerade.
Der Albtraum wird nicht verschwinden. Ja, und wir können später noch einmal drüber reden. Aber da hast du heute das Autopilot Hardware Kit 2 drinnen. Das sind Kameras, Radar, Ultraschall, das hat natürlich eine Mercedes S-Klasse auch, aber dann haben sie noch einmal diese Grafikprozessoren drinnen. Ja? Das gesamte Ding kostet $1,000, das gedacht ist, autonomes Fahren zu machen, aber es fährt noch nicht autonom, weil die Software noch nicht fertig ist. Es wird seit Oktober 2016 bauen sie es in alle Autos rein. Das heißt, da wird mehr oder weniger $1,000 einfach so rausgeblasen. Schlag das einmal vor bei Daimler, schlag das einmal vor als Manager bei BMW. Du hast deinen Job los. Ja? Du sagst, pff, Wir bauen das ein, kostet $1,000, wir sagen es niemandem. Und das wird vielleicht in 2 oder 3 Jahren funktionieren, wenn überhaupt.
Ja, aber wenn wir doch zu dieser Erkenntnis kommen, gemeinsam, dass das nicht sinnvoll ist, dann frage ich mich, warum die Leute, die das ja entscheiden können, also bei Daimler oder sonst wo, warum die nicht auch zu dem Ding kommen? Oder haben wir da das Problem ähnlich in der Politik? In der Politik werden die Leute für 4 oder 5 Jahre, je nachdem, gewählt und wollen dann wiedergewählt werden. Das heißt, die Entscheidungen, die sie treffen in diesen 4 Jahren, müssen so sein, dass sie wiedergewählt werden. Das heißt, die Weitsicht fehlt.
Stell dir vor, du hast als Daimler die Aufgabe, du hörst, Elektromobilität kommt. Du hast aber sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Dein ganzes Leben lang wurdest du bezahlt dafür, dass du den Verbrennungsmotor baust, ja, dass du den Dieselmotor baust. Und jetzt merkst du, jetzt kommt die Elektromobilität. Ja? Du kannst nicht einfach sagen, na, jetzt machen wir Elektromobilität, weil das andere braucht man nicht. Das gehen ja schon die Kalkulationen los, weil das bedeutet, dass man bei einem Konzern wie Volkswagen, bei einem Konzern wie Daimler, 200.000 oder 90.000 Mitarbeiter, also meine, wir reden davon, dass in der gesamten Industrie, der gesamten Automobilindustrie, 1/3 aller Mitarbeiter daran beschäftigt ist, den Verbrennungsmotor zu bauen, die versorgenden Elemente, das Getriebe und solche Sachen. Und wenn man komplett die Umstellung auf Elektromobilität macht, dann braucht man gerade einmal von diesem Drittel 10%. Und das sind nicht überlappende Fähigkeiten. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir mal her als Volkswagen-Chef oder als Daimler-Chef und sagen, wir steigen jetzt komplett um, wir schmeißen die Mitarbeiter raus. Was glaubst du, was da los ist?
Ich habe mir damals überlegt, als das Ganze losging mit der Elektromobilität, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich bin ja leider nicht Chef von Mercedes, sonst hätte ich das tatsächlich auch so gemacht.
Du wärst doch nicht lange der Chef von Mercedes
wahrscheinlich
gewesen.
Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Also meine Idee wäre gewesen, ich gründe ein Tochterunternehmen, wie auch immer das heißt, das sich ausschließlich darum kümmert, Elektroautos herzustellen, beziehungsweise zu entwickeln. Ja. Ich butter da den Betrag X rein, also und gebe als Vorgabe, ihr baut mir schöne Elektroautos. Und das Ganze ist völlig unabhängig vom restlichen Konzern. Das ist eine ganz andere Abteilung, die von mir aus auch noch produzieren kann in den Werken von Mercedes. Aber wo einfach eine unabhängige Mannschaft mit einem unabhängigen Chef, der jetzt nicht alle 2 Jahre dann reportieren muss, was er da gerade macht, sondern der einfach machen darf mit jungen Menschen. Ja. Ähnlich hat man das doch auch mit Smart gemacht.
Ja, ich glaube, so einfach ist das nicht, weil du hast natürlich Ausgaben dafür. Du musst erst einmal ja Milliardenbeträge in so eine Ausgliederung und den Aufbau seines Unternehmens stecken. General Motors hat ja sowas gemacht fürs autonome Fahren. Die haben $970 Millionen aufgewendet, um Cruise Automation zu kaufen. Das ist ein Startup gewesen, das autonomes Fahren begonnen hat. Das haben sie als GM Cruise. Und sie haben auch ein weiterer Grund, warum sie es ausgelagert haben als eigenes Unternehmen, ist, dass sie in den USA haben wir zum Beispiel bei solchen Startups Stock Options. Da gibt es ja so Aktienanteile, die man kriegt, die sehr viel wert sein können, wenn das Startup erfolgreich ist. Und ohne Stock Options anbieten zu können, und die General Motors Stock Options sind völlig uninteressant, ja, weil die haben kein Entwicklungspotenzial. Aber um Talente, also gerade diese Leute, die man braucht in diesen Technologien, künstliche Intelligenz, ja, Datenwissenschaftler etc., das war ein Grund, warum man das auch gemacht hat, weil konnte man Aktienanteile vergeben. Das heißt aber trotzdem, dass ich Milliarden aufwenden muss, initial, die mir dann sozusagen in meiner Bilanz fehlen. Das muss ich gerechtfertigen. Und da erwarten die Aktionäre, dass die Aktie sich bewegt. Und dann aber passiert sowas, wenn das ausgelagert ist, dann scheint das ja nicht in diesen eigentlichen Hauptkonzern. Das heißt, es ist Geld, das rausfließt sozusagen. Natürlich gibt es Vorteile, dass, wenn man sowas macht. Man kann eine neue Struktur aufbauen. Oft ändern sich ja damit auch, dass sie sich die Verkaufsabteilung. Ja? Die Verkaufsabteilung ist, wenn man zum Beispiel jetzt rangeht und Daimler hat und man verkauft heute Autos und Taxis, wir sitzen hier gerade vor dem Taxistandplatz, das sind alles Mercedes-Fahrzeuge. Ja? Und jetzt kommt sagen wir, Daimler sagt, wir machen jetzt das elektrische Roboter-Taxi, wir betreiben jetzt eine Flotte. Na, mit wem glaubst du, werden die sofort in Konflikt treten? Mit den Taxiunternehmen, die sagen, ihr macht uns jetzt Konkurrenz hier. Ja. Das heißt, da sind die Beziehungen, die langjährigen Beziehungen, die man aufgebaut und gepflegt hat, da tritt man plötzlich rein. Und das kann natürlich ein Startup, das keine Beziehungen in dieser Industrie hat, viel einfacher und unverfrorener machen. Und dann eben musst du halt aufpassen, dass du nicht die Leute, die aus der Industrie kommen, wieder reinsetzt, ja, also die aus der Verbrennungsmotor- oder Blechbiegebranche kommen, und ich sage das jetzt, das klingt jetzt ein bisschen herabwürdigend, das Blechbiegen ist natürlich, also das Formen von Metallen ist ein hochkomplexer und hochqualifizierter Prozess und das
ist trotzdem wie super.
Ja. Ja, aber die Philosophie, wenn du halt aus einem Unternehmen, das als Robotikunternehmen begonnen hat oder als digitales Unternehmen begonnen hat, ist eine ganz andere Herangehensweise an das Ding. Und damit kommen auch Modelle aus dieser Industrie rein. Meine Geschäftsmodelle in der Digitalindustrie sind ganz anders, als die aus einer traditionellen Industrie kommen. Ja, wir kennen alles Freemium beispielsweise in der Software. Du lädst eine App runter, die ist gratis, aber wenn du dann nachher ein paar Funktionen verwenden willst, die du haben möchtest, dann musst du zahlen dafür. Ne? Dann ist es kein, dann zahlst du dafür. Und dieses Modell gibt es im Automobilsektor nicht. Es gibt kein Freemium-Auto in dem Sinne. Ne? Und plötzlich aber legen die das drüber, dass Funktionalitäten nur dann verfügbar sind, wenn du dafür zahlst. Ne?
Aber nochmal, der große Vorteil beispielsweise von Tesla war ja, dass man eben nicht den ganzen Zopf abschneiden musste, sondern dass man wirklich Blatt nehmen konnte und dort ein Auto drauf zeichnen konnte und dann einfach entwickeln konnte. Einfach nicht, aber dass man das eben
machen konnte. Ja, aber das hat ja BMW mit dem i3 gemacht.
Hat BMW mit dem i3
gemacht? Die haben das auch ein Stück weit im Unternehmen selbst, aber sie haben es sozusagen geografisch auch woanders hingelegt und außerhalb. Und das war, so viel ich verstanden habe, ein SWAT-Team. Ja? Also ein SWAT-Team. In jedem Unternehmen gibt es halt einmal, weiß ich, das Produktteam, ja, das, weiß ich, für ein 3BB zuständig ist oder für die BSAB, für die Module fürs R3 damals zuständig war, ein NetWeaver. Ja, und dann willst du was Neues bauen. Und das Kernteam ist aber so beschäftigt mit den generellen Releases des Kernproduktes, dass sie sagen, wir haben keine Zeit dafür oder wir wollen das gar nicht, wir sehen da keine Zukunft da drinnen. Ja? Das heißt, man gibt es dann an ein Team, das diese Freiheiten hat und lässt die machen. Und das ist mit dem i3 beispielsweise passiert. Das war ein anderes Team trott und hat es weggelegt, damit es auch weg ist von diesen anderen. Und das Produkt ist dann auch ein sehr, sehr gutes geworden. Der i3 ist ein fantastisch innovatives Fahrzeug. Ja, war vielleicht jetzt nicht so erfolgreich, wie man sich das bei BMW, es war vielleicht das
halt mit Aber es ist mit eines der erfolgreichsten
Elektrofahrzeuge. Es ist mit eines der erfolgreichsten, natürlich für BMW-Verhältnisse vielleicht hat man sich mehr erwartet. Ja. Ja. Aber trotzdem, das, was da an Innovation reingegangen ist, ist unglaublich.
Gut, man hat was völlig Neues entwickelt damals und hat dann zum Beispiel sehr großen Wert auf Gewichtsreduktion gesetzt, was im Nachhinein gesehen vielleicht nicht der richtige Weg war. Aber das sind ja die Dinge, die man eben dann erfährt oder die man dann erfährt. Das lernt man macht. Und dann
Das Problem war, dass man dann halt bei i den Stecker
gezogen hat. Den Stecker wieder gezogen hat, genau.
Und die Leute weggegangen sind.
Jetzt nochmal, du hast gerade gesagt, Tesla geht nicht mehr weg.
Ich hör das immer wieder, wenn eine deutsche Delegation da ist, die erzählen mir immer, ach, die Tesla, die gehen ja bald pleite.
Das können wir aber auch.
Mit der Hoffnung, diese Bedrohung ist endlich dann weg und dann können wir wieder in Ruhe endlich unsere Autos verkaufen, wie wir sie immer verkauft haben
und gebaut haben. Wie siehst du das? Bleibt die Elektromobilität trotzdem eine Nische oder ist es einfach vorbei mit dem Verbrennungsmotor global gesehen oder jetzt zumindest mal in den hochentwickelten Ländern?
Wenn man sich die Zahlen anschaut, ja, also die Entwicklungen von den Zulassungen, von der Anzahl der Fahrzeuge, die verkauft werden, dann sieht man schon einen Trend, nämlich dass sich alle 18 Monate weltweit momentan die Zahl verdoppelt. Also die Zulassungszahlen verdoppelt zu dem. Und das ist eine exponentielle Kurve, die man da hat. Ja. Das heißt, wenn man vorgeht und sagt, alle 18 Monate sind alle eineinhalb Jahre, verdoppelt sich die Anzahl, dann haben wir, wenn wir ausgehen von einem Niveau von 2% aller neuen Fahrzeuge heute, dann sind es in 18 Monaten 4%. In weiteren 18 Monaten 8%, ne? Dann geht es auf 16, dann geht es auf 32, dann geht es auf 64. Und dann sind wir, dann sind wir beim Schachbrett, ja? Mit dem Reiskörnchen. Dann haben wir in fünf Zyklen, sind 7,5 Jahre, haben wir mehr als die Hälfte aller neuen Fahrzeuge sind Elektroautos. Und das ist bereits 2026.
Du hast ja ein bisschen Einblick in die Industrie und unterhältst dich auch mit vielen. Was man hier immer rezipiert bekommt, von Moe vor allen Dingen, die Autos wären Ladenhüter. Also die Leute wollen die nicht, die schauen halt sich die Zulassungszahlen an, schauen sich die Antragszahlen für den Umweltbonus an. Meine Theorie ist eher, dass alles, was da ist, verkauft wird. Also dass die Hersteller eigentlich nicht, also Daimler sagt ja, wir sind auf 2 Jahre ausverkauft, Porsche fährt gerade ein Daimler mit Abgasmessung rum. Schon wieder weg, leider.
Porsche ist auch schon des ersten Jahres
produziert. Genau, verkauft, Audi wäre ausverkauft. Ja. Gut, die bauen halt auch nicht so viel, aber wie siehst du das? Ist es tatsächlich so, dass das im Moment das Angebot
die Nachfrage begrenzt oder die Nachfrage? Ich sehe das ähnlich, wie du das siehst. Wenn wir in den verschiedenen Foren nachschauen, dort wo also die Enthusiasten drüber reden, wie schwierig es ist, ein Auto zu bestellen, das heißt Wartezeiten von 9 oder 12 Monaten zu haben für die verschiedensten Elektrofahrzeuge, dann wird der Bedarf heute sicherlich nicht gedeckt. Das Weitere ist, dass Händler eigentlich großen Widerstand entgegensetzen, dass sie dieses Auto überhaupt zur Verfügung stellen für eine Testfahrt. Ja? Und das hat ganz, ganz gewisse Gründe, weil sie damit bis zu 70% ihres normalen Nachfolgegeschäfts verlieren würden, ja? Weil sie kein Ölfilter mehr zu wechseln haben, kein Öl und keine Zündkerze etc. Das heißt, der Wartungsaufwand ist viel. Wenn man Tesla jetzt bei uns, ein Tesla Model 3 zu Hause, und da gibt es nicht einmal einen Wartungsplan. Ja? Ja, die sagen ja nicht einmal, ob du alle 10.000 Kilometer kommst, weißt du oder nicht.
Gar kein Checkheft mehr, was soll der Deutsche dann?
Das Einzige, was du machst, ist, du kommst einmal Reifen wuchten, ja, Reifen tauschen und die von der Scheibenwischanlage das Wasser nachfüllen. Das tust du.
In Deutschland ist das Thema Technologieoffenheit, man will sich das sehr innovativ geben, glaube ich, also von Industrie und Politik, und spricht immer von Technologieoffenheit. Ist das in den USA oder im Silicon Valley auch ein Thema, dass man da sagt, ja, wir müssen mal gucken, die Brennstoffzelle im Pkw-Bereich oder diese unsäglichen E-Fuels, die hier immer wieder rumgeistert, also das auf die Idee zu kommen, aus Strom Benzin zu machen oder Diesel zu machen, ist das da überhaupt ein Thema, oder sagen die,
Brennstoffzelle selber in, also ich rede jetzt natürlich beschränkt, ich bin im Silicon Valley, das heißt, ich schaue auf die Unternehmen, die dort sind vor allem, ist das nicht wirklich das Thema. Obwohl Kalifornien natürlich Brennstoffzellen, die haben die meisten Wasserstofftankstellen, die haben, sind strenge Gesetze, aber selbst die sind sehr wenig verbreitet und ich sehe zwar doch Brennstoffzellfahrzeuge, aber das ist kein Vergleich mit dem Anstieg momentan, dem rasanten von den Elektrofahrzeugen. Noch einmal vielleicht zur Technologieoffenheit oder so. Ja. Es ist sicherlich Silicon Valley, das ist ein bisschen ein anderer Schlag von Menschen. Wir haben halt zum Beispiel vor 130 Jahren war halt Deutschland oder gerade der Raum hier, Baden-Württemberg, war halt das Silicon Valley der Welt. Da sind halt diese ganzen Unternehmen entstanden und man hat gegenseitig sich angeschaut, das war so dicht, das war ein enger geografischer Raum und hat sich das angesehen. Wien ähnlich war 1900 halt auch sowas, da hast du das halt von Architektur über Kunst, über Medizin und da gab es halt diese Austausche zwischen diesen Daten, was bedeutet das für uns? Ja? Und genau das findet heute eben im Silicon Valley statt. Du hast auf einem geografisch sehr engen Raum von 80 Kilometern Durchmesser San Francisco, San Jose, 3,5 Millionen Menschen, beim Beispiel, als das iPad draußen war, am selben Tag in meinem Stammcafé hat er jeder oder iPad gehabt. Weil die Leute neugierig sind, wie funktioniert das? Ich muss das selber anschauen, weil was bedeutet das für meine Industrie? Ja? Deshalb sage ich, Technologieoffenheit, das erwartet man natürlich jetzt nicht von einem ganzen Land. USA ist sicherlich mal anders, das ist sicherlich nicht so offen wie das Silicon Valley. Das kann man auch nicht von Gesamtdeutschland erwarten. Nur was hier passiert ist, wir haben hier halt nicht 80 Kilometer Distanz, also mehr oder weniger in einer Fahrstunde erreicht man alles, sondern wir haben halt hier Stuttgart, wir haben Wolfsburg, wir haben München, das sind schon längere Distanzen, wir haben Rüsselsheim, wenn man die Automobilindustrie betrachtet und dann natürlich die Zulieferer, die sind auch überall verstreut. Das heißt, da ist nicht diese Konzentration auf einen Punkt da. Und dann vielleicht auch nur die Konzentration von einer Industrie, aber nicht von anderen Industrien, von denen man auch reinziehen kann. Ja? Die SAP ist nicht jetzt in, die ist zwar auch in Baden-Württemberg, aber die sitzt sozusagen am anderen Ende von Baden-Württemberg. Ja, die Digitalos sitzen nicht in Stuttgart. Ne? Das heißt, dieser Input von außen, von einer anderen Industrie, dass man von der lernen kann, was es bedeutet, dieser Austausch und umgekehrt, ja, dass die Digitalindustrie von Metallverarbeitung lernen kann, ist nicht in der Intensität da, wenn man einfach. Das heißt nicht, dass die keinen Austausch miteinander haben, aber ich rede von dieser Serendipität. Ich rede davon, dass man auf eine kleine Veranstaltung geht und da sitzen die Leute von den verschiedenen Unternehmen dort. Ja, ich gehe auf ein Meetup im Silicon Valley, dann hast du den von Nvidia, dann hast du den von Mercedes da sitzen, dann hast du einen von einem Startup, Voyage beispielsweise, du hast den Venture-Kapitalisten da drinnen und das sind schon einmal unterschiedliche Industrien, die du hast, aber die sitzen alle und die laufen ineinander. Oder du hast einen Kindergeburtstag beim Kindergeburtstag sitzt neben Venture-Kapitalisten, der gerade Geld reingeschickt hat zu einem Blockchain-Startup. Ja? Und dort ist einer, der hat gerade Geld aufgestellt und da ist ein Rechtsanwalt, der macht das IP-Law für das Ganze. Und so kommst du ins Plaudern. Ja? Und du weißt nie, 99 Mal kommt nichts raus, aber das eine Mal ist was da und du tust was gemeinsam. Und das ist diese Serendipität, wie das eben so heißt. Das ist ineinander stolpern.
Nochmal zurück zu E-Fuel und Brennstoffzelle. Glaubst du, dass das auch ein Innovationshemmschuh sein kann? Also, dass es gerade das Gegenteil von dem ist, was es sein sollte? Also, dass man diese E-Fuels werden ja vor allen Dingen von Bosch propagiert, von Daimler, die Brennstoffzelle von Audi, dass man so irgendwie versucht zu sagen, ich versuche an dem Alten dran festzuhalten oder die Innovation so weit in die Zukunft zu legen, weil Brennstoffzelle hat kein Deutscher irgendwas, was er serienmäßig auf die Straße bringen kann, zu sagen, ja, wartet mal ab. Also Audi hat es ja lange mit den Elektroautos auch gemacht, hat gesagt, wartet mal ab, wir bringen nächstes Jahr ein super Elektroauto. Jetzt sieht es so aus, es wird dieses Jahr endlich mal klappen. Und jetzt habe ich irgendwie so die Befürchtung, dass es mit der Brennstoffzelle, kauft dir mal nicht das Elektroauto, weil nächstes Jahr haben wir ein Brennstoffzellenauto und dann kannst du irgendwie in 5 Minuten tanken und 1000 Kilometer am Stück fahren. Um wieder die Innovation vor sich hinzuschieben und in der Zeit fleißig weiter Diesel und Benzin zu verkaufen.
Diskutieren wir mal die Brennstoffzelle. An sich eine super Idee, ja. Nämlich, dass man eigentlich umweltfreundlich fährt. Das ist also Wasserstoff hinten, also so Wasserstoff. Ich bin Chemiker, ich habe Chemie studiert, ich bin promovierter Chemiker. Ja. Und dann kommt hinten, dann kommt hinten nur Wasser heraus. Jetzt gibt es aber, und das ist sicherlich etwas, was man verfolgen soll. Es ist ein alternativer Antrieb, ja, und den muss man erforschen. Es gibt aber halt Zeitfenster. Ja, andere Technologien sind halt offensichtlich momentan, haben ihre Zeit gerade, nämlich die Elektromobilität. Was ist aber der Brennstoffzelle? Die Brennstoffzelle hat das... Das beginnt schon einmal mit der Erzeugung des Brennstoffes, ja? Also mit Wasserstoff. Ja? Den muss man verflüssigen. Damit macht man Druck.
Viel Druck.
Ja, viel Druck. Ja?
700 Bar.
Und das ist sehr schwierig, selbst für einen Gaserzeuger, ja, wie Linde oder Air Liquide, ja, zu managen. Und jetzt hätte man das in jedem Fahrzeug drinnen. Das heißt, es ist schon mal auch von der Wartung her, wird das spannend, nämlich für Mechaniker, ne, weil die sind nicht aufgebildet auf sowas. Und das ist halt nicht was Einfaches. Dann kommt hinzu, dass man die Erzeugung des Brennstoffes, gibt es mehrere Arten. Man kann das als Kohlenwasserstoff, also Kohlenwasserstoff kann Methan sein, das können aber auch Öle sein, die man hat. Dann ist es nicht viel umweltfreundlicher. Vermittelt man wieder, wir haben ja wieder Carbon Footprint. Oder man macht das aus der Elektrolyse, indem man Wasser halt zerlegt. Ja? Nur, da muss so viel Energie muss da reingesteckt werden, dass das unwirtschaftlich wird. Heute kostet Wasserstoff halt viermal so viel wie mit gleichen Energien halt wie halt Benzin. Das ist zu teuer. Das heißt, in Kalifornien beispielsweise tankst du gratis Wasserstoff, ja? Weil sie sonst die Autos nicht verkaufen würden, ne? die wenigen, die sie haben. Das heißt, da geht schon los, ne? mit diesen Dingen. Und dann, ein Grund, warum natürlich die Hersteller jetzt da das so massiv drängen, ist nicht, weil sie jetzt so plötzlich umweltfreundlich denken, sondern eine Brennstoffzelle braucht sehr, sehr viele mechanische Teile. Das heißt, die Leute, die ich vorher auf den Motor gesetzt habe, ja, das sind mehr oder weniger ähnliche Teile. Das heißt, ich kann die einfach umschulen auf das. Das ist einfach. Ja, das ist mal dasselbe Ding. Aber auf Batterie kann ich die nicht umschulen. Das ist Chemie dort. Ja. Aber hier, das heißt, ich kann dieselbe Anzahl von Leuten behalten. Und das natürlich heißt, ich habe keinen Stress mit dem Betriebsrat. Ich habe keinen Stress mit dem Bundesland, weil ich jetzt auch Mitarbeiter abbauen muss. Ja, oder mit der Belegschaft generell keinen Stress. Das heißt, das ist so das Versprechen, weil das genauso komplex ist wie ein Verbrennungsmotor. Das heißt, für einen Kunden aber bedeutet das, ich habe wieder so eine Blechkiste da drinnen. Jetzt ist aber mit der Brennstoffzelle kommt hinzu, dass die keine Spitzen machen kann. Das heißt, die gibt die Energie gleichführend ab. Das heißt, ich brauche erst wieder Batteriedings drinnen. Das heißt, wieder für den Hersteller, super, da baue ich eine neue Division auf, ich habe mehr Mitarbeiter und verkaufe das Auto noch teurer. Für die Kunden bedeutet das, ich habe plötzlich auch Batterie, so wie ein Hybrid, ich habe mehr Teile drin, das wird komplexer, ich habe weniger Platz drinnen, ja, das Ganze wird schwerer, es wird wartungsanfälliger. Das heißt, das füge ich alles hinzu. Und dann das Argument zu haben, dass ja, Brennstoffzelle ist ja super, ne? Und dann kommst du und sagst, ja, es gibt keine Tankstellen. Ne? Ach, das schaffen wir schon. Ne? Aber, dass es keine Ladestationen gibt, wird das Argument gegen die Elektromobilität verwendet. Ja? Da gibt es diese Dissonanz. Ja? Da lügt man sich in die Tasche. Mhm. Ja, das also meiner Meinung nach, die Vorteile, die die Brennstoffzelle hat, dass ich schnell tanken kann, wir sehen das jetzt immer stärker, dass die Reichweite von elektromobilen, batterieelektrischen Fahrzeugen immer größer wird, dass die Ladegeschwindigkeit höher wird. Dieser Vorteil geht sehr rasch verloren oder ist eigentlich schon fast verloren.
Genau, heute Nacht wird ja gerade der Supercharger V3 vorgestellt mit 250 Kilowatt, der jetzt viele andere wieder in Senkel stellt und die sagen, eine Laderate von 1000 Meilen pro Stunde, also 1600 Kilometer. Also
deshalb glaube ich, dass halt die Brennstoffzelle heute, dass ihr Zeitpunkt nicht da ist.
Ja, oder halt das nicht im Pkw.
Oder nicht im Pkw-Bereich. Vielleicht ist sie im Lastwagenbereich. Ja.
Aber selbst da entwickelt ja Elon Musk bzw. Tesla schon einen Lkw mit einer Reichweite von 800 Kilometern. Die müssen wir erstmal sehen.
Gut, Wir müssen erstmal sehen, aber zeigen, dass das kann.
Das geht in die Richtung. Das traut man dann aber eher zu, dass das klappen wird, ja, weil da halt ein proven Track Record ist.
Auf Elektro- genau, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber halt ein
Sattelschlepper. Aber genau, aber
Tesla
aber nix. Wer hat von den Deutschen jetzt schon serienmäßig ein Brennstoffzellenauto? Wir reden der BMW, redet von 2025.
Genau, die Mercedes GLC Fuel Cell kann man nur leasen.
Das heißt, wenn ich halt eine Entscheidung treffen muss, soll ich warten auf das Brennstoffzellenauto? Sage ich, nein, das kommt nicht, du wartest ewig, du bist alt.
Ich bin 1996 nach Stuttgart gekommen und habe damals im Pressehaus gearbeitet, also genau gegenüber der damaligen Mercedes-Zentrale. Und deswegen habe ich auch immer geguckt, was die so machen. Und die haben damals 1996, wenn ich mich richtig erinnere, schon das Wasserstoffauto fürs nächste Jahr angekündigt. Und jetzt haben wir 2000, das war 1996, jetzt sind wir über 20 Jahre später, es ist immer noch nicht wirklich da.
Man kann weiter warten, wenn man möchte. Zu dem Punkt führt, natürlich jetzt, ja, der Elon Musk, der liefert nie, ja, der kündigt immer nur an, der bringt das, der hat seine 10-Jahres-Pläne alle gebracht.
Also gestern stand hier noch in der Zeitung, der kündigt nur an, der bringt nichts. Genau.
Ja.
Und Tesla ist pleite, sowieso.
Ja. Ach ja, vielleicht noch einmal, warum ich glaube, dass Tesla nicht weggeht. Zwei vielleicht Hinweise. Der Elon Musk selber hat ja keine Wohnung im Silicon Valley. Der wohnt ja eigentlich in Los Angeles in der Gegend. Ne? Und wenn er also zwei, drei Tage in der Woche dann im Silicon Valley ist, dann geht er nicht ins Hotel, sondern der crasht halt bei so Leuten wie dem sehr geprägenden Larry Page, den Google-Gründer. Ne? Und da sitzen sie dann halt nächtelang und diskutieren, was weiß ich, von den Gefahren von künstlicher Intelligenz bis fliegende Autos und Besiedelung vom Mars. Ja? Anders denen, wenn man schon so schlecht ging vor 4, 5 Jahren, haben sie bereits einen fix und fertigen Vertrag mit Google gehabt. Google hätte die gekauft. Ja? Und dann aber doch war das Quartal besser als erwartet. Und als er jetzt von einem halben Jahr hat er ja in seinem Tweet gesagt, er nimmt Tesla privat. Also er nimmt sie von der Börse runter. Und das war damals bei einem Preis von 60, 65 Milliarden in der Größenordnung. Ja? Das heißt, er müsste halt Kapital aufstehen in dieser Größenordnung plus einen Aufschlag. Da hat sich in derselben Woche Volkswagen gemeldet und hat gesagt, wir können $30 Milliarden stemmen, wenn du die anderen noch stemmst. Ja. Wir können uns beteiligen, wir können dich... Das heißt, da ist so großes Interesse da an Tesla als gesamtes Ding zu kaufen.
Haut du mir Tesla an, cool. Ja.
Selbst wenn dem jetzt das Geld ausgeht, der kann erstens sicherlich wieder Geldkapital aufstellen. Das ist nicht das Problem. Er kann locker noch einmal 2, 3, 5 Milliarden Dollar aufstellen. Ja. Oder er sagt, er verkauft das Unternehmen. Der hat sofort jemanden in der Hand. Und das geht innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen.
Ja. Ja. Wobei ich glaube, dann würde Apple zuschlagen. Ich bezahle das aus der Portokasse.
Vielleicht macht das Apple. Ja, das könnte sein. Ja?
Lass uns hier mal einen Cut machen und mal zum Thema autonomes Fahren, weil damit beschäftigt sich auch. Du postest ja immer fleißig, du bist ja quasi so der autonome Car-Spotter im Silicon Valley.
Genau.
Das ist immer sehr interessant. Oh, ein neues, unidentifiziertes Fahrzeug entdeckt. Tesla sagt ja jetzt, kündigt mal wieder an, in 2 Tesla Weeks, also bis Ende des Jahres, kannst du auch damit in der Stadt autonom fahren, wollen das nur mit Kameras und Radar machen, das ist ja auch diese große Diskussion zwischen den zwei Systemen. Die einen sagen, ohne LiDAR kannst du gar nichts machen, und Tesla sagt halt, LiDAR brauche ich nicht, geht auch ohne. Glaubst du daran, dass Tesla das mit dem System, was sie jetzt in die Fahrzeuge verbauen, also jetzt mit ihrem eigenen Videochip und der Hardware an Bord, bis Ende des Jahres in der Stadt fahren können?
Ja, lass uns vielleicht einmal generell kurz erzählen, was da los ist, ja, und dann vielleicht auf diese Unterschiede eingehen, diese verschiedenen Philosophien. Wir haben heute beispielsweise in Kalifornien haben 62 Unternehmen
eine Lizenz, selbstfahrende Autos auf allen öffentlichen Straßen zu testen.
Das ist Gesamt-Kalifornien, 35 Millionen Einwohner. Du darfst auf allen öffentlichen Straßen mit selbstfahrenden Autos fahren.
Tesla ist nicht dabei, oder?
Tesla ist auch, hat auch diese Lizenz.
Ja. Okay, aber die waren jetzt bei der, weiß ich nicht.
So, lass uns später nochmal über diese Engagements reden.
Ja.
Insgesamt betreiben diese in den USA, wären heute, also es gibt noch andere Bundesstaaten, die auch solche Gesetze haben. Ich glaube, die Hälfte der Bundesstaaten haben solche Gesetze, weil ja jeder hofft auch damit, ein bisschen diese Automobilindustrie anzuziehen. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge fährt in Kalifornien. Es sind 1200 Fahrzeuge, die diese Betreiber heute haben auf öffentlichen Straßen. Mehr als 600 fahren in Kalifornien und auch die meisten, die bei weitem meisten. Und Kalifornien verlangt jedes Jahr auch, es gibt gewisse Grundlagen, Regelungen, was sie machen müssen. Und eine dieser Anforderungen ist, sie müssen jedes einen sogenannten Disengagement Report abliefern. Jedes Unternehmen, das testet oder eine Testlizenz hat, muss berichten an die kalifornische Verkehrsbehörde. Und die müssen berichten, mit wie vielen Autos sie fahren, wie viele Kilometer sie gefahren sind und wie oft ein Mensch eingreifen muss. Also eine Anforderung ist, ein Sicherheitsfahrer muss drinnen sitzen. Ja. Jetzt eine einzige Ausnahme heute, zu der kommen wir dann. Und das ist ein Disengagement. Der Computer hat eine Situation, wo er nicht mehr weiß, wie er weiterfahren soll. Ja? Und dann übernimmt ein Sicherheitsfahrer. Oder ein Sicherheitsfahrer meint, es ist ein Problem mit dem Computer, der macht einen Fehler, ich übernehme jetzt. Und damit können wir diese Technologien vergleichen. Also alle, die Kilometer gefahren sind in diesem Zeitraum pro Jahr, berichten das und dann kann man gegenüberstellen, wie viele Kilometer im Schnitt ein Fahrzeug fahren kann, bevor ein Mensch eingreifen muss. Und da sehen wir halt heute gewaltige Unterschiede. Wir haben Mercedes beispielsweise testet dort auch. Und dann haben wir Waymo, diese Google-Firma, wir haben GM Cruise, wir haben Zoox, wir haben Pony AI, wir haben Nissan, ja, all diese Unternehmen, die dort herumfahren. Und dieses Jahr, die aktuellen Zahlen müssen über, ich glaube, fast 30 Hersteller mussten berichten von den 62, weil sie das volle Jahr gefahren sind. Und von denen haben an die 20 tatsächlich Kilometer auf die Straßen gesetzt, gebracht. Und da stellt sich, da sieht man natürlich sofort, dass Waymo bei weitem der Leader ist. Die fahren seit 10 Jahren, die haben insgesamt über 20 Millionen Kilometer im Stadtverkehr gefahren. Die fahren jeden Tag 40.000 Kilometer mit ihrer Flotte von jetzt fast 800 Fahrzeugen. Und die haben ein Disengagement alle 18.000 Kilometer. Das heißt, wenn man heute in Deutschland alle im Jahr 12.000 bis 15.000 Kilometer fährt, als durchschnittlich
weniger, sagen wir mal,
oder weniger sogar, das heißt, dann fährt das Auto länger als ein Jahr, ohne dass es dich braucht. Und das im Stadtverkehr. Wir reden nicht Autobahn, die einfacher ist, sondern wir reden Stadtverkehr mit Hunden und Katzen und Menschen und Straßenampeln und so weiter, die wir sehen. Jetzt, was ich mache, ich wohne dort, der größte Teil dieser Fahrzeuge fährt natürlich im Silicon Valley, das heißt, ich kann nicht einmal mehr zum Café gehen auf die Straße gegenüber, ohne dass mir eins vor die Nase fährt, ja? Also dass ich eins sehe. Ja? Das ist echt jetzt schon stressig, weil ich fahre zum Supermarkt 2 Minuten und ich habe 3 Autos, die ich sehe und dann fahre ich denen sofort nach, weil ich die nicht kenne. Ja? Oder weil sie eine neue Konfiguration
haben. Ich habe gerade den Block
haben.
Auf.
Genau. Das heißt, gerade die letzten Wochen war es massiv. Da habe ich fast 7 oder 8 Blocks gehabt. Wie gesagt, Ding schon wieder eines und noch eines. Und da gibt es jetzt 2 Philosophien. Und die eine Philosophie, die eine Gruppe, die größere Gruppe sagt, wir brauchen als Sensoren wie Ultraschall, Radar, Kameras und LiDAR. Und das LiDAR-System ist halt ein Laser-Detection-System. Das heißt, das bildet eigentlich eine dreidimensionale Welt ab. Ja? Und diese LiDAR sind heute sehr, sehr teuer. Die teuersten kosten heute $70,000 und dann gibt es die kleineren, die kosten 4.000 bis 20.000 und da braucht man mehrere auf einem Fahrzeug. Das heißt, man verzehnfacht den Wert eines Fahrzeugs mit so ein paar Aufbauten von diesen Dingen durch diese Sensoren. Natürlich ist das Elektronik, die Preise werden bald runtergehen. So.
Ist auch nicht so schön, die Dinger.
Das ist auch nicht schön. Natürlich, das ist alles halt experimentell. Waymo hat begonnen, ja bereits in seinen Fahrzeugen das im Design des Autos reinzubauen. Andere auch, Byton und so, die das bereits reinbringen. Und dann gibt es die andere Philosophie, die sagt, wir brauchen keine LiDARs, wir können das alles mit Kameras abdecken. Weil wir sagen, die dreidimensionale Welt, die das LiDAR kann, können wir durch mehrere Kameras, also eine Stereo-Sicht und dann durch Google-Algorithmen, die diese dreidimensionale Welt abbilden können. So. Das ist heute natürlich, sind wir noch nicht so weit, dass es eine geht. Und wir sind aber auch noch nicht so weit, dass die Preise der LiDARs runtergehen. Das sind mal so 2 Philosophien, die dagegen
sinken die Preise der Leaders schneller und werden die schneller performant? Oder sind die schneller mit der Schaffung dieser Algorithmen? Ja? Und das will man sehen. Und ich glaube schon, dass Tesla hier an der Stelle recht haben könnte, dass sie das schaffen. Also ich bin eigentlich mehr als zuversichtlich, dass man das nur mit Kameras abdecken kann. Und da gibt es ja noch ein paar andere Startups und Unternehmen, die das machen. Die Frage ist wirklich, wer ist schneller? Ist es schnell, schaffen sie das schnell genug? Und Tesla wettet halt darauf, schon seit 3 Jahren, indem sie halt die Hardware eingebaut haben bereits, ohne LiDARs, sondern nur die Kameras, und dann irgendwann mal den Software-Update machen. Und sie sind offensichtlich sehr zuversichtlich, dass sie das machen. Natürlich kündigt jetzt der Elon Musk, der Tesla-CEO, großspurig wieder an, bereits nächstes Jahr ist Full Autonomy möglich. Wenn man Elon Musk kennt, dann ist er wahrscheinlich zwei Jahre später. In Tesla-Jahren bedeutet das mal 2 oder 3. Ja, ja, aber ich bin mir sicher, dass er das schaffen wird.
Wobei es gibt ja ein grundsätzliches Problem bei Kameras. Kameras können auch verschmutzen. Also das ist ja,
genau, ja,
ein Problem, was ich auch schon gesehen habe, obwohl ich überhaupt gar keinen aktiviert habe, dass zum Beispiel die hintere Kamera sehr gerne verschmutzt, wenn es regnet. Und dann sagt er mir nur noch eingeschränkt, ich kann nämlich nicht mehr nach hinten gucken.
Aber dafür gibt es Lösungen. Ich meine, du kannst Scheibenwischer und so weiter machen oder andere Sachen. Oder
jede Kamera an Scheibenwischer.
Wir kennen das ja aus der Formel 1, wo die Kameras und Bordkameras waren, dann hast du immer so Folie gehabt, die sich weitergezogen hat. Ja, wenn der Abrieb auf der Kamera war. Aber das sind lösbare Probleme. Mhm. Weniger lösbar oder schwieriger ist natürlich, dass...
Aber Nebel zum Beispiel, das ist dann
schon... Genau, du hast... Deshalb hat man ja eigentlich, deshalb setzt man ja auf Sensorfusion, dass man unterschiedlichste Arten von Sensoren hat. Also eine Kamera kann vielleicht im Nebel nicht sehen, aber Radar sieht durch und LiDAR sieht durch. Ja? Dafür wird LiDAR wieder geblendet durch Regentröpfchen, ja? weil der Regentropfen das Licht hat zerstreut oder die Schneeflocke und dann viel weniger zurückkommt beim LiDAR, als man hat. Aber selbst das ist durch... Ich meine, man sieht einfach auch, wie die Weiterentwicklung dieser Technologie passiert, dass man mit weniger rückgestrahltem Licht auskommt, dass man bessere Algorithmen hat. Ja? Und dass man durch das einen Sensor den Ausfall eines anderen Sensors kompensieren kann. Heute natürlich ist es noch, wir sind am Anfang dieser Technologie, aber das wird immer besser. Schau dir einfach nur an, Kameratechnologie im Jahr 2000 oder ein altes iPhone von 2008.
9.
8 oder 2016, ja, und schau dir an, heute die Kameratechnologie, die du heute in einem 2019 iPhone drinnen hast. Das sind Welten dazwischen.
Erklär mir mal was.
Ich erkläre gern was.
Der Ministerpräsident von Baden.
Jana versteht es wieder nicht.
Ja, hat gestern mal politisch am Mittwoch und hat auch wieder gesagt, dass mit dem Silicon Valley und die Amerikaner, die blasen sich halt immer irgendwie auf. Und weil die meisten Patente beim Thema autonom fahren hat, Bosch und Daimler.
Ja.
Jetzt habe ich gerade im Disengagement-Report geguckt. Ich weiß nicht, welche Fahrzeuge die da rumfahren, Bosch-Hardware benutzen, aber Daimler sieht ja ziemlich erbärmlich aus.
Bosch hat auch ziemlich erbärmlich, also weil die haben dieses Jahr nicht gefahren, aber letztes Jahr sind sie gefahren. Das ist ziemlich besser gewesen als Daimler.
Also die sagen, wir haben die meisten Patente, deswegen sind wir führend im autonomen Verhalten. Und schaut man sich dein Disengagement oder den Disengagement-Report an von der kalifornischen Verkehrsbehörde und denkt sich, ja gut, Patente ist ja schön und gut, aber ich kann mir ja schlecht die Patente als Auto nageln und man fährt es selbst. Also woran liegt das?
Ja, nee, also die Frage ist immer, wie verwendest du deine Zeit, ne? Indem du Patente schreibst oder indem du das weiterentwickelst am Auto.
Ja. Also wir haben ja in Baden-Württemberg auch ein Testfeld autonomes Fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, da darf man gar nicht voll autonom fahren. Also was siehst du denn noch für Hindernisse? Das ist eine Frage, die ein Zuhörer geschickt hat, der Johannes Ritz, weiß nicht, ob du den kennst, der sagt, das wäre ein wirtschaftlicher Konkurrent von dir, wahrscheinlich auch Berater. Welche Hindernisse müssen noch überwunden werden, dass selbstfahrende Autos auf unsere Straßen kommen? Also dass man einfach sagt, das darf man jetzt. Was sind die Hindernisse, rechtlich oder technisch?
Die Hindernisse sind nicht wirklich rechtlich. Ja. Das hat nur mit Willen zu tun. Das größte Hindernis ist, dass wir das in Deutschland nicht wollen. Ja. Also ich rede jetzt nicht von der Politik, dass die das nicht will oder den Regulierungsbehörden, sondern ich rede davon, dass die Ingenieure das nicht wollen. Die sehen... Wenn du bei einem Automobilunternehmen bist, das ist ein selbstselektierender Prozess, dann bist du halt nicht jemand, der, du gehst halt dorthin, weil du gern Auto fährst. Ne? Freude am Fahren, ne? Ist ein Motto eines Herstellers. Ja?
Das heißt, du kannst dir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die nicht gerne Auto fahren.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja?
Ich schon.
Das heißt...
Aber allein die Leute, die ja gar nicht fahren können. Also
Für meine Eltern natürlich.
Nur an die denkt man nicht. Mein Vater kann nicht mehr fahren. Der würde aber gerne kutschiert werden.
Überleg einmal, du hast heute halt in den deutschen Automobilunternehmen, schaut doch mal, wer dort arbeitet. Das sind 30- bis 50-jährige Männer, die Autos für 30- bis 50-jährige Männer bauen. Ne? Die denken nicht daran, dass der Kinder oder Alte oder Behinderte oder ich weiß es nicht, Leute fahren wollen, die überhaupt nicht Auto fahren möchten. Das heißt, da hast du schon nochmal so eine Selektion an Sichten.
Das heißt, die Zielgruppe ändert
sich. Ich war in Lyon bei einem Shuttle-Bus-Hersteller, Navia heißen die. Und der sagt mir dann, von den 220 Mitarbeitern, die sie haben, haben gerade mal 20% am Führerschein. Das heißt, von den 220 Leuten haben 40 am Führerschein. Der Rest nicht. Die bauen eine Lösung für sich selbst. Unser Hersteller baut eine Lösung für sich selbst. Die Mitarbeiter bauen eine Lösung für sich selbst. Das ist nicht ganz klar. Ja? Wenn du zu Harley-Davidson gehst, dann wirst du ein großes Motorrad bauen, aber keinen kleinen Elektroscooter. Gell? Dafür gehst du nicht zu Harley-Davidson. Ja? Das heißt, die Motivation.
Wobei, die haben ja gerade für Kinder so Elektro-Dings gekauft, weil sie ja die jüngere Zielgruppe wollten.
Da hast du ein gewisses Zielpublikum, natürlich eine gewisse Motivation. Ja. Wenn du bei den Herstellern bist und mit den Leuten sprichst und die kommen und erzählen dir über Elektromobilität und gescherte Fahrzeuge, die sagen alle die richtigen Worte, nur du merkst, die sind nicht mit dem Herzen dabei. So, was fehlt uns? Und uns fehlt eben genau das, dass die Leute nicht wirklich motiviert sind, daran interessiert sind. Und das erfordert ganz andere Herangehensweisen. Wenn ich wirklich motiviert bin, das zu machen, dann gehe ich hin. Schau dir nur mal an, die Präsentationen, wenn Daimler Präsentationen von Fahrzeugen macht. Ne? Ein Beispiel war das Silberpfeil, ne? Wo ist eine elektrische Version des Silberpfeils. Wenn ich mir anschaue, die Blogs und die Fotos, die Leute posten zu dem Ganzen, nämlich von Daimler, ja, die sind voll begeistert gewesen, weil es ein Silberpfeil ist, ja, weil das diese Rennkiste da war mit dieser Historie. Zwar jetzt elektrisch, aber doch. Ne? EQC, hast du keine. Das war überhaupt nicht zu vermissen. Ja? Selbst in der Vorstellung war der Applaus ja enden wollend. Ja? Da hast du gemerkt,
der Catch war auch sehr. Also, das hast du. Man hat ja gemerkt, da hat er überhaupt keine Begeisterung für das.
Die Leute sind nicht dahinter. Lass mich in Ruhe mit dem Elektroauto, das soll mein Nachfolger machen. Ja? Das heißt, du hast so eine Person als Vorstand, die nicht daran glauben. Naja, dann bist du als Mitarbeiter nicht motiviert. Ja?
Glaubst du denn, dass die, ich will mal ganz ketzerisch die Frage stellen, glaubst du, dass in 10 Jahren es Daimler noch geben wird, BMW noch geben wird? Oder werden die aufgehen in andere Firmen? Ja. Oder werden die einfach verschwinden?
Bleiben sie überhaupt Autobauer? Das ist ja auch die Frage. Also es gibt ja auch die Diskussion, oder die Gerüchte, dass sich Daimler da komplett vom Blechspiegel eben verabschieden will.
Weil VW, glaube ich, wird die Kurve kriegen. Hoffe ich zumindest für VW, aber ich bin mir da nicht so sicher bei Daimler und bei BMW.
Dazu müssen wir uns anschauen, wenn eine Disruption passiert, wenn disruptive Innovation sich abspielt, und das sehen wir heute, dann verschwinden zwischen 50% und 90% der vorherigen Platzhirschen. Also die oder die Top 10 waren, sind nachher nicht mehr unter den Top 10. Und das ist egal, in welche Industrie du schaust. Und das Beispiel ist, überleg einfach nur, wenn du alt genug bist, welches Handy hast du im Jahr 2006 gehabt, also bevor das iPhone rausgekommen ist. Ne? Welche Marke? Da gab es Nokia, Motorola, BlackBerry, Siemens, Ericsson, Samsung, Sony, ja, solche Namen.
Ich hatte den MDA Pro.
MDA, den kenne ich nicht.
Der war, glaube ich, von Huawei.
BlackBerry gab es noch.
Ja, das ist
und der MDA Pro konnte übrigens genau das gleiche wie später das Apple-Gerät, war aber nicht ganz so erfolgreich und war eben nicht so einfach zu bedienen.
Ich hatte damals ein HP-Telefon, sogar einmal im um 2000, das war auch so PDA mit Telefonfunktionalität, ist dauernd abgestürzt. So, das sind jetzt 7 oder 8 Namen, die wir genannt haben. Und von denen machen wie viele heute noch Smartphones in einem signifikanten Marktanteil? 1 oder 2? Ne? Das ist Samsung. Huawei hast du genannt? Oder was ist Huawei?
Ja, also die gab es aber damals noch nicht.
Das MDA Pro.
Ah, okay.
Ich meine, aber nicht in dem Maße.
Aber alle anderen sind aus dem Business raus oder sind eingegangen oder verkauft worden. Mhm. Ja? Und das ist egal, in welche Industrie du schaust. Du siehst es auch bei allen anderen. Also der Clayton Christensen, der disruptive Innovation als Begriff ja gemünzt hat, hat das ja schon in seiner Dissertation mit Speicherherstellern damals, mit Disketten, das hat bis Disketten, da hat er immer geschaut, wer war ja in dieser, weiß ich, 5 Viertel Zoll,
3,5 Zoll Disketten und dann diesen kleineren Speichersystemen, wer waren die Platzhirschen? Und hast du immer gesehen, da waren dann plötzlich 50-80% der Hersteller nicht mehr dabei unter den Top 10.
Ja? Das heißt?
So, das heißt, für umgelegt auf die deutsche Automobilindustrie und die Hersteller und die Zulieferer, dass wir 50-90% dieser Unternehmen werden nicht mehr so mitspielen. Und das kann, da gibt es natürlich einige Kandidaten, wo es große Chancen gibt, dass die nicht mitspielen, weil manche für sich Zulieferer beispielsweise sich ganz gezielt auf Dinge konzentrieren, die verschwinden werden, Getriebehersteller. Ja. Jeder, der irgendwas aus Motorteile macht, ja, und sich ausschließlich darauf konzentriert, das wird weggehen. Und ob das Elektromotoren kompensieren können, glaube ich nicht. Und bei den Herstellern würde es bedeuten, dass von den 3 oder 4 deutschen Herstellern, also wenn du Opel dazu rechnest, ja, 2 oder 3 in der Form nicht mehr existieren oder keine Rolle mehr spielen werden. Ja, wenn sie Glück haben, werden sie gekauft. Wir reden nicht davon, dass sie jemanden kaufen, sondern sie werden gekauft. Volkswagen weiß ich auch nicht, ob die das schaffen werden. Die werden wahrscheinlich werden Teile es schaffen. Vielleicht Porsche, ja, aber wir sehen ja die Schwierigkeiten, die Volkswagen heute hat, zum Beispiel Sourcen vertraglich zu kriegen. Ja? Also Batterieherstellung. Ja? Sie kriegen die Rohstoffe nicht, ja? Weil die Kontrakte für die heutigen Rohstoffe schon alle vergeben sind. Und bis die nächsten sozusagen Depots, also die Rohstoffvorkommen, gesichert sind und ausgebeutet werden können, vergeht einige Zeit. Ja? Und die anderen sind bereits von den Nennern, die jetzt schon aktiv sind, wie die Teslas, ja, sind sie schon belegt. Ja? Und damit müssen sie Preise bezahlen, die für sie nicht wettbewerbsfähig sind. Batteriefabrik, ja? Man hat das ja vor ein paar Tagen gelesen, sie reden davon, dass sie eine Batteriefabrik bauen wollen, Volkswagen, und dann sagt ihnen der asiatische Hersteller, was?
Wenn du eine baust,
dann liefern wir dir jetzt keine Batterien mehr, weil du baust sozusagen die Konkurrenz für uns auf. Das heißt, sie sind in dieser Zwickmühle.
Das ist jetzt schon zu spät.
Das ist jetzt, dass sie, wenn sie eine Batteriefabrik bauen, dann kriegen sie jetzt keine Batterien in den nächsten 3 Jahren, ja, weil sie ja dann sozusagen erst die Fabrik in 3 Jahren da ist. Und dann müssen sie erst das lernen, das Ganze. Ja. Ja. Oder sie sagen, okay, wir machen das nicht, dann sind sie immer denen ausgeliefert.
Jetzt möchte ich nochmal in die autonome Fahnensuppe spucken, und zwar richtig kräftig. Weil ich bin ein bisschen skeptisch, ob das so sinnvoll ist, wenn dann, also wenn man jetzt hier rausguckt, es ist ja viel Verkehr, in den meisten Autos sitzt eine Person, wenn dann auch noch Autos rumfahren, in denen keine Person sitzt. Ob das für die Verkehrsbelastung in den Städten wirklich so vorteilhaft ist. Ich meine, du kommst aus der Bay Area, da gibt es irgendwie 16-spurige Highways und trotzdem stehen alle. Und es wird ja weiter so bleiben, dass die Leute morgens um 7 auf die Arbeit fahren müssen und abends um 17 Uhr wieder heim, der Großteil. Das heißt, man braucht genauso viele Autos, weil der Demand gleich bleibt. Also wie wird das denn unseren Alltag verändern?
Ich versuche mal, das zu erläutern. Und zwar, du musst dich lösen von der Denke, dass das linear einfach umsetzbar ist. Ein autonomes Auto ist wie ein heutiges Auto. Schau dir mal diese Autos an. Diese Autos, wenn die wieder rausschauen, sehen wie lang? 3 Meter groß lang. Ja? Das heißt, da ist 1 Meter oder 3/4 Meter schon einmal nur für den Motorraum, den es ja dann nicht mehr geben wird, ne? Weil es ja kein Motorraum gibt.
Vor dem Fenster steht jetzt so ein Land Rover.
Oder die Taxis. Der ist über
4 Meter lang.
Das heißt, die Fahrzeuge sind halt dimensioniert in einer Weise, dass sie 4-5 Personen aufnehmen können und dass sie einen Motor vorne unterbringen. Ja? Wenn du dich erinnerst an die Google-Eier, diese Autos, die waren ja viel kürzer und kein Motor haben, weil die Batterie unten liegt. Ja? Das heißt, das Design der Fahrzeuge ist heute ausgelegt auf einen Motorraum, auf einen Verbrennungsmotor. Das heißt, wird sich ändern. So, jetzt kann man natürlich mit autonomen Fahrzeugen hergehen und sagen, wir machen das anwendungsspezifisch. Das heißt, wir machen viele Einsitzer, wir haben 2 Sitzer, wir haben 7 Sitzer. Ja? Und damit verändert sich die Größe, die Form des Fahrzeuges. Auch wenn autonome Autos das Versprechen einhalten, dass sie 80-90% sicherer sind, dann kann ich die auch leichter bauen. Ich muss nicht mehr. Ich kann beispielsweise den Trabi wieder bauen, ja? Also die Pappe, ja. die Rennpappe, weil die Autos ja nicht in Unfälle verwickelt werden oder viel, viel seltener. Und damit ich diese Sicherheitsstruktur, die heute sind in jedem Auto zwischen 75 und 175 Kilogramm, einfach nur drinnen, weil die Sicherheitsmaßnahmen sind, also Versteifungen an der Tür und Airbag und all diese Dinge. Das heißt, du musst hier anders denken. Du kannst nicht einfach nur sagen, jetzt das Auto, das wir heute hier sehen, wird einfach jetzt autonom fahren, sondern das Auto ändert sich grundlegend. Das haben wir gesehen bei der Entwicklung von der Kutsche und von der Entwicklung vom Zug, von der Eisenbahn. Die ersten Kutschen, die ersten Autos, die ersten Eisenbahnen haben ausgeschaut wie eine Kutsche. Ja, es waren tatsächlich, wenn du dir anschaust, die britischen Eisenbahnen, die ersten, es waren Kutschen, die auf Schienen gestellt waren, sie mit Ketten zusammengehen. Da gab es keinen Schacht, der musste sich rüberklettern über diese Dinge. Ja. Weil so haben wir begonnen. Der Motorwagen 1 vom Benz ist eine Kutsche, eine dreirädige Kutsche mit einem Motor drauf. Und das ist natürlich eine Wandlung im Gang. Dass Tesla, ein Elektroauto, wie das noch ausschaut wie ein Verbrennungsmotor, ist eine vorübergehende Entscheidung. Ja, das ist eine frühe Erscheinung, das wird sich ändern. Das hat eben Waymo gezeigt mit ihren Google-Eiern, dass es da plötzlich Alternativen gibt. Wir sehen das bei Zoox, die $800 Millionen aufgestellt haben, um autonome Autos zu machen. Und die wollen eben ein Auto bauen, das kann hinten und vorfahren. Ja, und das sitzt drinnen. Das gibt es schon mit den Shuttlebussen von Navi oder Easy Mile oder Olli, ja, die ja auch einfach nach links und rechts fahren, also vor- und rückfahren können, ohne dass du irgendwas umstellen musst. So, das heißt, wir müssen uns beim autonomen Fahren in diese Richtung denken. Auch, dass wir nie 100% aller Bewohner eines Dings in der Raschau unterwegs sind. Wir reden ja von 10% der Leute. Das sind nicht 100% der Leute. Das heißt, selbst in der Raschau können die fahren. Und dann kommt hinzu, wenn wir autonome Fahrzeuge haben, heute stehen ja 90% der Fahrzeuge stehen die ganze Zeit nur herum. Ein Auto ein in Deutschland im Durchschnitt steht 23 Stunden und 22 Minuten am Tag nur herum. Das heißt, damit werden natürlich, die müssen irgendwo abgestellt werden. Das heißt, die stehen in Garagen, die stehen am Straßenrand, die warten da auf uns. Ja. Ich stelle dir vor, wir haben nur mehr 10 oder 20% der Fahrzeuge auf den Straßen. Weil das sind die Berechnungen, die man diese Simulationen, die man macht, mit wie vielen Fahrzeugen würde man auskommen, um eben den gesamten Kilometerbedarf abzudecken. Dann hättest du plötzlich viel, viel mehr Fläche. Die Fahrzeuge müssten
nicht für Radwege
mehr,
zum Beispiel.
Es müsste keine Ampeln mehr geben oder keine Kaffeevorgarten. Ja. Ja. Wir bräuchten keine Ampeln mehr. Das heißt, heute haben wir auch viel Stau, weil die Ampeln sind, du musst ein paar stoppen irgendwie. Die Fahrzeuge könnten durch die Kreuzungen durchfahren und sich synchronisieren, so wie wir uns durch Menschenmengen bewegen.
Ja, es gibt da so schöne Animationen.
Aber ich weiß nicht, ob ich das will, dass das wahrscheinlich in die
mit 80
das so passiert. Ja. Aber stell dir mal vor, da hast du also in dem Sinne keine Verzögerung mehr. Ja? Und das ist das Ganze smoother. Und wir haben ja heute auch viel Stau. Wieso staut sich bei uns so
viel? User-generated traffic.
Ein Beispiel ist Los Angeles. Ja. Los Angeles, zwischen 12 und 13 Uhr sind 96% aller Autos dort auf der Suche nach einem Parkplatz. Einer, der Parkplatz sucht, fährt langsamer, fährt ein bisschen erratischer. Ja. Das ist, der fährt links, rechts, weil er jetzt was sieht. Ja. Und damit stoppt er den Verkehr wieder und natürlich kommt es zu diesen Unfällen.
Ein autonomer Auto ist gar nicht.
Idee, genau.
Die fahren nicht.
Die machen das. Die setzen sich einfach ab und fahren wieder weiter und nehmen den nächsten mit.
Ja. Ja?
Das heißt wenn das funktioniert, wenn sich das so entwickelt auf diese Weise, dann könnte das eine enorme Entlastung bedeuten.
Mal angenommen, du hättest jetzt ein oder zwei Wünsche frei, ich weiß nicht, wie viel es dafür braucht. Und du wärst jetzt irgendwie ein hohes Tierverkehrsminister von Deutschland oder der Chef vom Daimler, der ist ja leider schon wieder besetzt.
Also die Hürde ist ein bisschen niedrig, Verkehrsminister von Deutschland, also schlechter geht es ja fast nicht, ehrlich gesagt.
Ja, da muss ich halt noch ein bisschen unbeliebt machen bei der CSU. Ja. Dass
du das wenn die was zu sagen hätte. Ne?
Ja, wenn du was zu sagen
aber hättest. Aber auf mich hört er keiner.
Was würdest du für Maßnahmen einleiten, dass wir eben in 10 Jahren bei dieser Vision sind, die du gerade beschrieben hast, das 90% der Fahrzeuge sind halt einfach nur noch Pots, die Leute transportieren.
Ich glaube, ein großes Ding ist im Prinzip ist rechtlich alles da. Ja. Auch wenn viele sagen, das ist nicht da. Das ist alles erlösbar. Das heißt, da ist eigentlich meiner Meinung nach die Leute, die müssen getreten werden, dass sie das jetzt machen. Dass es keine Diskussion gibt, dass das kommen wird. Dass du die Leute, es geht eigentlich darum, dass du die Leute motivierst und zusammenbringst. Ich glaube, das große Ding ist, wir haben in Deutschland heute ein einziges Startup, das ein selbstfahrendes Auto baut. In Kalifornien von den 62 Unternehmen, das sind ja nicht alles OEMs, ja, das sind 7, 8, 9, 10 OEMs dazwischen, ja, vielleicht ein paar größere Digitalunternehmen, hast 50 Startups, die das machen. Und wir sind das Autoland, wir haben das Auto erfunden, wir haben ein freaking
Startup. Ja, deswegen schaffen wir es ja auch nicht.
Ja. Wir müssen, hier fehlt, was wir brauchen, ist ein Sputnik-Moment. Ja? Und ich würde versuchen, als jemand, der zuständig ist, den Sputnik-Moment hervorzurufen. Der Sputnik-Moment, wenn man das kennt, die Amerikaner waren so geschockt, dass die Sowjets den Sputnik als Satelliten raufgebracht haben, dass sie sich angestrengt haben, die Mission aufgegeben haben, in 10 Jahren müssen wir einen Mann zum Mond bringen. Ja? So einen Sputnik-Moment gab es vor kurzem für die Chinesen. Ja? Als der Lee Sedol gegen AlphaGo verloren hat, im Go-Spiel, ja, war das, und Go ist ein asiatisches Brettspiel, das weniger komplex ist als Schach, aber höhere Permutationen erlaubt. Also das kann man nicht vorausberechnen. Und dann hat damals dieser Computer von Google, der AlphaGo, hat den Lee Sedol geschlagen.
Gibt's bei Netflix eine nette Doku?
Ja, so super Doku, also interessant anzuschauen. Ja. Und das war für die Asiaten war das ein Sputnik-Moment. Die haben in diesem Moment, hat China verstanden, auch die Obersten, auch
die Apparatschiks
sind, ja, dass wir als Chinesen müssen bis 2030 führend sein in künstlicher Intelligenz. Was uns als Deutsche fehlt, ist, dass wir an solche Visionen gar nicht haben, dass wir gar nicht solche Marschrouten vorgeben, ja, dass wir sagen, das ist unsere Industrie, wir können uns das nicht aus der Hand nehmen lassen, wir müssen bis zu diesem Zeitpunkt das haben. Und wir tun alles, dass es klappt. Ja? Wir tun alles, was notwendig ist, und wir geben diese Mission aus. Und wir lassen es dann nicht herum. Und das da ist ein bisschen, glaube ich, wo heute alle irgendwie lahmarschig sind. Es gibt so diese Dinge, wir wollen 1 Million Elektrofahrzeuge haben, nur wie ernsthaft ist man da? Ja? Man macht dann erst wieder...
Leitmarkt.
Wir sind der Leitmarkt, genau. Und dann macht man aber erst wieder... Interventionen bei der EU, dass Abgasregulierungen später kommen oder nicht so streng gesehen, und man geht nicht vor gegen solche Betrügereien wie diese Schummelei und so weiter. Da ist schon Schuld bei allen Beteiligten. Ja? Und jetzt, was jetzt halt passiert ist, dass du halt in Länder hast, wie im Silicon Valley oder Regionen hast, wie Silicon Valley oder China, die dann mit einer völlig anderen Geschwindigkeit und Motivation reingehen. Und wir haben das nicht. Und wir müssen diesen Sputnik-Moment erleben. Was wir machen, wir lullen uns ein, wir reden uns ein, das kommt nicht, das interessiert keinen, das will ja niemand und so weiter, bis es zu spät ist. Und das würde ich versuchen, als jemand zu schaffen, diesen Sputnik-Moment. Es musste eigentlich jeder, wenn ich bei Daimler wäre oder wenn ich der Verkehrsminister wäre, ja, es müssten alle in meinem Unternehmen, in meiner Organisation Elektroautos fahren. Ja. Es müssten alle mit einem autonomen Auto unterwegs sein und im Silicon Valley mal das live erleben, ja. und dann einen Marschplan machen. Und das tut man nicht. Man fährt hin, schaut sich das an, ist begeistert, inspiriert, und dann kommt man wieder zurück und ja, die kochen auch nur mit Wasser, das wird schon nichts, und die Amerikaner sind ja gut im Marketing. Ja.
Das war schön, du hast ja den Vortrag gehalten, als wir in Kalifornien waren mit der Delegation. Nächsten Tag gab es dann einen anderen Vortrag, ich weiß jetzt nicht mehr von wem, der hat alles negiert, was du gesagt hast.
Sven Leiker.
Ja. Genau, der hat alles negiert, und du hast richtig gemerkt, wie so ein... Also nach deinem Vortrag waren ja echt alle so, fuck, wir sind am Arsch. Und dann kam am nächsten Tag der Dienstbeitrag, du hast so ein Aufseufzen durch den Raum gehen sehen, so, oh Gott, ist alles nicht so schlimm, wie der Herr Heger gesagt hat.
Wir können ja, so tun, wie wir das bisher getan haben.
Aber die Frage ist hier,
ich zeige die Videos, ich zeige die Daten. Ne? Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, das sagt jetzt irgendeiner, der kommt aus der Autoindustrie, der sagt uns das jetzt anders. Ja? Und ich komme nicht aus der Autoindustrie, aber ich sitze dort und sehe das und zeige die Videos. Ja? Ich frage mich echt, da lässt man sich durch Fake News oder durch Meinungen...
Ja, oder was halt ins Mindset passt. Ne?
Was mit der eigenen Vorstellung zusammenpasst.
Aber was mir eben auffällt in Deutschland, ich bin so ein Mensch, ich habe immer wieder Ideen. Jana kann ein Lied davon singen. Und das sind viele verrückte Ideen darunter.
Zum Teilen WhatsApp mit irgendeiner komischen Google-Schreiberzeichnung.
Ich habe Ideen.
Und 99% dieser Ideen sind Schwachsinn.
Natürlich, ja. Aber du weißt nicht, welche.
Nach kurzer Zeit schon, nach einem Gespräch mit Jana oft schon. Aber Beispiel, ich mache ja dieses Elektroauto-Treffen in Horb. Da hat auch jeder zu mir gesagt, vorher in der Stadt Horb, ja, also wenn du 20 Autos zusammenkriegst, ist das schon super. Und ich habe gesagt, nee, ich kriege mehr Autos zusammen. Und jetzt sind wir innerhalb von 2 Jahren eins der größten Treffen überhaupt in Deutschland geworden. Das war eine verrückte Idee von mir, wo ich einfach wirklich auf dem Neckar stand, auf so einer Brücke und gedacht habe, wäre eigentlich geil, wenn diese Wiese, die da ist, mal voll mit Elektroautos wären. Und ich habe immer wieder solche verrückten Ideen und merke aber, wenn ich mit diesen Ideen an Menschen rantrete, die Entscheidungen treffen, dann heißt es immer sehr, sehr schnell, ja, bist verrückt oder ist ein Luftschloss oder was weiß ich. Im Moment überlege ich, wäre doch toll, wenn wir in Horb eine Seilbahn haben, weil wir haben Probleme mit dem Verkehr.
Oh, in Horb, ja.
Und
Seilbahn-coole Idee.
Ja,
also, nächste Vorteil dafür, mich so anzuschauen.
Ja, und ich halte es aber immer noch für eine gute Idee. Ja. Aber ich merke, die Leute fangen gar nicht erstmal an, drüber nachzudenken. Ja. Ist das jetzt wirklich eine bekloppte Idee oder können wir da was rausziehen, woraus wir was Positives machen können?
Das kann ich bei allen. Auf ein konkretes Beispiel verdichten. Ja. Also, es gibt ja eine Partei in Deutschland, die hat im letzten Bundestagswahlkampf mit German Mut plakatiert, eine liberale Partei, die sich dann so, wir sind die Startup-Partei, wir sind innovativ. Und jetzt zeigt sich, dass ihr Zugpferd, der Herr Lindner, alles, was in Richtung Mobilitätswandel, also da geht es ja nicht nur um den Austausch des Antriebs, sondern es geht um autonomes Fahren, es geht darum, wie können wir andere Verkehrskonzepte für Innenstädte. Ja. Sagt er, das wäre alles ein Feldzug gegen das Auto. Der Benzinmotor hat noch 100.000 Jahre. Vor sich und das ist alles Mumpitz. Wie geht das denn zusammen, dass jemand sich als innovativ und ich bin der Kumpel der Startups und dann, wenn es konkret wird, wieder zurückzuckt?
Das sind halt Lippenbekenntnisse, ja, die dann halt nicht, denen keine Taten folgen und wo, glaube ich, dann eine ganze Reihe von Selbstreflexion fehlt. Ja? Im Silicon Valley hast du halt diese Selbstreflexion aus einem einfachen Grund. Da kommt ein durchgeknallter Startup-Gründer zu dir und sagt, du, ich habe diese super Plattform, da können sich die Menschen 140 Zeichenmeldungen verschicken. Ne? Das ist ein Scheißdreck, wer braucht sowas? Ja? Wie ist der überhaupt reingekommen hier vor meine Tür? Ja? So, und dann wissen Sie, das ist nicht Twitter, ja, das ist 24 Milliarden Dollar wert. Ja? Das ist mehr als der Großteil der Unternehmen im DAX. Ja. So, mit 3.500 Mitarbeitern. Und die natürlich einen sehr, sehr prominenten Twitterer heute hat, ne? der viele Tweets absetzt, so, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Aber was ich sagen will damit ist, diese Leute, die gesagt haben, so ein Scheißdreck, und ich war auch so, ich meine, ich habe auch das, so plötzlich, wer braucht sowas, die haben heute, was man nennt FOMO, Fear of Missing Out. Ja? Die hätten die Möglichkeit gehabt, sehr früh zu investieren und haben gesagt, so ein Blödsinn. Und dann plötzlich ist es Milliarden Dollar wert und dann erst haben sie verstanden, was das ist. Es ist halt wirklich schwierig, jede Idee, jedes Ding, das wir heute selbstverständlich sehen, hat einmal als blöde Idee begonnen. Einen Motor auf eine Kutsche setzen, ist die blödeste Idee vor 150 Jahren gewesen. Ja? Unmöglich, brauchte niemand wozu. Unter der Erde fahren lassen, na, sowas Blödsinniges wäre, ja, das ist U-Bahn-Zug, ja, Auto im Tunnel, ja? Ja, völlig normal. Jedes Ding, das wir hier jetzt auf unserem Küchentisch, also in unserem Kaffeetischchen hier stehen haben, hat einmal als dumme Idee begonnen. Wer braucht sowas? Handy, wer braucht sowas? Ich soll mir ein Festnetz anrufen. Ich soll mir zu Hause anrufen, wenn ich zu Hause bin. Ne? Heute, wer hat heute noch Festnetz? Ja? Wenn man diese Selbstreflexion macht, wie falsch man schon gelegen ist, wie oft, ja? und sagt, wir machen eine andere Herangehensweise, nämlich anstatt zu sagen, so ein Blödsinn, sage ich lieber, ich verstehe es nicht, aber erklär es mir. Kann man das machen? Hast du mit dem gesprochen? Und das ist eine andere Diskussion. Und damit hilft man nämlich auch der Person, die diese Idee hat. Zum Beispiel, wenn du sagst, Seilbahnen in dem Ort, ja, sagst du, wie würde das funktionieren? Ja? Gibt es da Beispiele? Natürlich, da gibt es Beispiele in verschiedenen Städten, wo Seilbahnen verwendet werden für Personen. Ich glaube, Rio de Janeiro hat sowas. Ja?
Lima, Barcelona.
Ja,
Lima,
ja, genau, genau. Also,
Koblenz.
Oder sowas wie Wuppertal. Ja? Also, Wuppertal hatte diese Schwebebahn noch, ne? Und das Ding. Aber sagst, ja, schauen wir uns das einmal an. Und dann setze ich einmal näher damit auseinander, was kostet das? Und diese Städte haben das nicht gemacht, weil der Tag lustig ist, sondern weil sie nämlich ein konkretes Problem zu einem auch günstigen Preis. Du musst keine Trasse für eine Straßenbahn legen und dann wieder mit Rechten herumtun und so weiter und die Straßen umbauen, sondern du hast das, du fährst drüber. Ja? Du musst keinen Grund erwerben. Ja?
Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich eine billigere Lösung und die auch ziemlich viele Leute transportieren kann.
Ja. Und was mich halt einfach ärgert, man kann natürlich sagen, wir rechnen, man kann ja einerseits sagen, okay, wir gucken uns das an, wir rechnen das durch, lohnt sich das für uns oder nicht? Und dann können wir sagen hinterher, das ist jetzt eine Idee, die ist zwar ganz nett, aber funktioniert bei uns jetzt nicht. Oder man kann einfach sagen, was kommst du mit so einem Quatsch zu mir? Lass mich doch in Ruhe. Nee, und ich erlebe halt sehr oft die zweite Seite.
Was ich halt hier meine, ich komme ja aus, ich war bei einem großen deutschen Softwarehersteller, der größte deutsche, das wertvollste Unternehmen in Deutschland, war ich jahrelang. Und da war ja eben meine Aufgabe, auch in den letzten die Hälfte meiner Zeit dort, neue Ideen irgendwie zu ermöglichen. Und da geht es nicht darum, dass jetzt einer zu mir kommt und sagt, du, was sagst du zu dieser Idee? Und dann sage ich, danke für die Idee, ich nehme es jetzt einmal. Ich werde mir das jetzt einmal anschauen und durchrechnen, weil ich werde immer alle Gründe finden, warum das nicht funktionieren kann. Das heißt, das wird nicht jetzt in der Stadtverwaltung dort jemand das durchrechnen, ob die selber funktioniert, sondern ganz anders. Ich will, dass der, der diese Idee hat, der ist nämlich am meisten motiviert, diese Idee weiterzuführen, dass der die Möglichkeiten hat, weiterzuarbeiten. Das heißt, dass ich diese Person, ihn oder sie, eben mit den entsprechenden Leuten zusammenbringe, ja, mal das durchzudiskutieren, dass ich vielleicht einmal ein kleines Testfeld habe oder dass man einen kleinen Prototyp hat. Ein Prototyp heißt nicht, dass ich jetzt eine Seilbahn baue, sofort mit was ich, einem Kilometer-Ding, ja, ein Schelletter 20 Kilometer, sondern es beginnt damit, dass man simuliert. Und da gibt es verschiedene Techniken heranzugehen, wie Design Thinking etc., wo man so kleine Prototypen hat, ganz billig sein können, die man innerhalb von wenigen Tagen darstellt und schon sehr viele Einsichten kriegt. Und diese Sache, und dann kommen die mit einem Ergebnis einmal, mit den ersten Ergebnissen zurück und sage ich, schaut doch gut aus. Das ist, machen wir weiter, steck mal 10.000 Euro mal rein. Und wenn ich diese Infrastruktur, diese Möglichkeiten habe, dann kommen 10 Ideen. Und davon sind vielleicht ein oder zwei, die man weiterführen, oder drei, die man weiterführen. Ja? Und dann irgendwann kommt eine raus. Und wenn ich das entsprechend machen kann, 100 Ideen, 1000 Ideen habe, dann kommen plötzlich 30 oder 40 Ideen am Ende raus, die verwirklicht werden.
Ja, super. Okay. Aber wir sitzen leider nicht im Silicon Valley, sondern wir sitzen vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof.
Wo man gerade einen Bahnhof vergräbt,
ja. Und wo wir auch wirklich die Welt von gestern im Grunde sehen, weil wir hier direkt auch am Taxistand stehen, wo also sich wirklich Taxifahrer den ganzen Tag die Beine in den Bauch stehen. Ein Zigarettchen rauchen, der Motor wahrscheinlich noch läuft, damit die Heizung funktioniert. Und dann wird man ein bisschen deprimiert. Aber es gibt ja ein bisschen Hoffnung, dass wenn wir Deutschen das zwar nicht auf die Kette kriegen mit der Elektromobilität, mehr oder weniger, dass es dann eben andere auf die Kette kriegen und damit dann Geld verdienen. Und das sind dann halt nicht die deutschen Firmen, was ja eigentlich schade ist, vor allem für die Mitarbeiter
dieser Firmen. Das ist schade, weil das ist unsere Industrie, wir haben sie begonnen. Ja. Wir sind dabei, die letzte Generation in dieser Industrie zu sein. Wir sind diejenigen, die das Licht ausdrehen, so wie das momentan sich bewegt. Ja. Der Winston Churchill hat einmal gesagt, never waste a good crisis, also verschwende keine, also nutze die Chance, die dir eine Krise bietet. Wir haben den Dieselskandal, das wäre die Chance gewesen, einer Krise, um diese harten Einschnitte zu machen. Wenn ich jetzt aber immer Leute frage, Delegationen, auch aus der Automobilindustrie, glaubt ihr, ist diese Chance genutzt worden? Verneint das ja jeder. Hat man mehr Demut, sieht man mehr Demut von den Herstellern? Nein, die sind noch arroganter geworden, haben wir das Gefühl. Ne?
Ja klar, weil sie dann gelernt haben, sie kommen damit durch.
Sie kommen selbst mit sowas durch. Ne? Und dann redet man sich leicht und schnell gern ein, dass das ja eigentlich nur eine Verschwörungstheorie ist. Die Arme ist, die wollen ihre eigene Industrie schützen, deshalb haben sie diese Klagen gemacht und diese Strafen. Und dann aber merkt man, das Lustige ist ja, Volkswagen zum Beispiel wurde ja verdammt, Electrified America zu machen. Das heißt, dass sie Ladestationen aufbauen müssen. Ne? Da mussten sie diese 1 oder 2 Milliarden Dollar, jetzt weiß ich nicht genau den Betrag, ja, hineinzustecken in Ladeinfrastruktur. Ja? Und jetzt plötzlich, ja, mit Porsche und so weiter, merken sie, dass sie das in ihrer Werbung als Vorteil für sich anbieten können, dass wir ja diese, und du vergisst ein bisschen leicht, dass das natürlich eine Strafe ist, dass man dazu gezwungen wurde, aber jetzt stellt sich das hervor, dass das einfach ein Wettbewerbsvorteil sein könnte, weil man ja eine Ladeinfrastruktur hat, die man aufbauen musste, ja, aufgrund von Strafen. Und dass man da jetzt seine eigenen Elektroautos ranhängen kann.
Was wieder zeigt, manchmal muss man die Firmen zu ihrem Glück zwingen. Aber auch das ist ja in Deutschland total unbeliebt. Wir hätten auf den Autobahnen viel weniger Staus, wenn wir ein Tempolimit hätten. Aber
erklärt das mal deinem Parteivorsitzenden.
Also da fasst man sich wirklich manchmal echt.
Ja, ich sehe das so, das ist halt wie ein schlimmes Kind, dass den Eltern auf der Nase herumtanzt, weil die Eltern nie durchgegriffen haben. Ja? Und die Regierung ist mehr oder weniger die Eltern in der Rolle.
Antiautoritäre Erziehung.
Ja? Und aus einer, genau, und jetzt tanzen sie uns auf der Nase herum, sehr zum Schaden aller. Und da muss halt man dazwischen einmal da durchgreifen. Ne? Es ist aber halt, das passiert, das nennen die Amerikaner nennen das State Capture. Das ist, wenn eine Industrie oder eine Gruppe so einflussreich wird, dass sie Behörden und Regulierungs
Organe
so beeinflussen können, dass die Gesetze für sie geschrieben werden. Ja? Und das bringt mich nämlich auch zu dem Ding, weißt, sie können super die Abgasregelungen sozusagen sich schreiben lassen, diese Regeln, da haben sie alle, da interveniert die Bundeskanzlerin bei der EU, dass das verzögert wird oder nicht so streng ist.
Ja? Aber schade dann, nur, dass sie halt da keinen Einfluss üben können bei den Chinesen zum Beispiel.
Genau. Und beim autonomen Fahren, ja? Plötzlich sind ihnen die Hände gebunden, weil es ja keine Gesetze gibt, dass sie mit den autonomen Autos auf den Straßen fahren. What the fuck? Ja?
Gut. Schönes Schlusswort, dankeschön.
Genau, what the fuck ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, das passt ganz gut. Können wir auch als Überschrift nehmen. Ist
nicht mehr jetzt jugendfrei.
Danke dafür, dass du da warst.
Ja, du musst auch gleich weiter zum nächsten Termin. Ich hoffe, es trägt Früchte, wo du hinfährst und deine Botschaft
auf alle Fälle
verbreitest, dass wir auch in 10 Jahren noch eine florierende Industrie hier haben.
Das wollen wir ja auch haben. Ja? Ja. Das ist also, wirklich schade. Es ist ja etwas, was wir wollen. Ja. Wir sind ja nicht so leidenschaftlich, weil wir die jetzt hassen, sondern wir wollen sie ja haben. Wir sind ja stolz darauf.
Also wir kriegen ja als Verein immer vorgeworfen, wir wären irgendwie ein Tesla-Club, nur weil die Hälfte des Vorstands Tesla fährt. Aber ich meine, ich habe den Herrn Zetscher auch schon gefragt, der wohnt glücklicherweise 200 Meter weiter von mir. Und als wir vorbeigefahren und gefragt, gibt es denn mal so ein Auto mit Sternen? Also die Leute würden das Auto ja auch mit Sternen kaufen, wenn es die Performance oder das hätte, könnte, was die anderen eben und man sie kaufen könnte. Und natürlich ist als Interesse unseres Vereins von Leuten, die hier auch von der Automobilindustrie leben, dass man diesen Wandel eben schafft. Und deswegen ist man halt so kritisch mit denen und hält ihnen halt immer wieder die anderen vor die Nase und sagt, es geht nicht um Spaltmaße.
Genau.
Ja, aber Tesla ist pleite.
Genau. Dankeschön, dass du da warst.
Danke und fürs Interesse.
Weiterhin viel Erfolg.
Danke für die Einladung.
Ja, dann sehen wir uns vielleicht mal wieder im Silicon Valley. Mhm. Dankeschön.
So, das war Mario Herger im Gespräch mit uns und sorry für die Tonqualität, aber es war echt nicht einfach, da drin aufzunehmen. Es liefen dauernd Leute um uns herum, dann lief immer wieder mal eine Kaffeemaschine, mein Sohn wollte auch irgendwie was, aber ich denke, ich habe es jetzt vom Ton einigermaßen hinbekommen, dass man es gut verstanden hat, aber wie gesagt, falls es nicht ganz so toll war, ich bitte um Entschuldigung und um Verzeihung, aber es war schließlich umsonst, so.
Einmal mit Profis arbeiten.
Mario Herger war das. Wirklich sehr interessantes Gespräch. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank an ihn. Und jetzt lass uns mal um die Termine kümmern, die anstehen, Jana. Was steht denn an?
Was steht an? Am 19. März, nächste Woche, Dienstag, haben wir wieder Vortrag. Die Elektrifizierung der Mobilität, hatten wir ja schon mal gesagt, da geht es um Energiebilanzen verschiedener Antriebsarten. Ist, glaube ich, mal ein ganz spannendes, um mal irgendwie auf einen Wissensstand zu kommen. Direkt darauf, am nächsten Tag, mittwochs, geht die LTFA los, ole ole. 3 Tage Elektrotechnik-Fachmesse in der Messe Stuttgart. Wir organisieren einen Testfahrtparcours, wo man verschiedene Fahrzeuge Probe fahren kann. Das sehen wir gerade in den letzten Zügen, welche Fahrzeuge wir bekommen. Also Nissan Leaf wird da sein, ENV 200, Street Scooter werden da sein. Wir werden ein paar Goupils eventuell da haben. Das sind so kleine Fahrzeuge, die ziemlich viel Spaß machen zu fahren und mit dem man auch in der Innenstadt ziemlich viel logistisch anfangen kann. Wir werden Vorträge haben auf der Messe und wir suchen immer noch, falls uns jemand unterstützen will, die Probefahrten begleiten möchte, kann er sich gerne bei uns auf der Webseite noch eintragen im Doodle. Gibt freien Eintritt in die Messe dafür und 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wie lange ihr könnt. Auch viel zu gucken auf der Messe, also wer auf Kabel, Knöpfe und Schalter steht, ist auf der LTFA tatsächlich im Paradies. Und und im April machen wir keinen Vortrag, haben wir auch schon gesagt, weil wir auf der iMobility sind. Auch hier sind wir noch in der harten Planung, aber alle Blogger, Podcaster, YouTuber, haltet euch die
iMobility schon mal frei ab dem 25. April. Drei Tage, vier Tage. Da werden wir sicher uns freuen, wenn ihr kommt, und werden auch ein entsprechendes Hallo für euch vorbereiten. Auch da, wie gesagt, brauchen wir immer noch helfende Hände für den Messestand, für den Ladepark, für den Aufbau, für den Abbau. Gibt freien Eintritt. Gut, den kriegt man auch so, wenn man kommt. Aber die Gemeinschaft ist es ja, die es zählt. Und es macht immer sehr viel Spaß auf dem Messestand. Und man kann wirklich mal einen ganzen Tag Leuten einen Knopf ans Ohr labern.
Genau, und mit Leuten diskutieren über Elektromobilität, das ist immer interessant, und vielleicht den einen oder anderen dann überzeugen. Ich erinnere mich zum Beispiel mal an ein Gespräch mit einem Ehepaar, die sich einen Porsche zulegen wollten, die ich da auch nicht davon abbringen konnte, und ich weiß nicht mehr, welcher Porsche das war. Ich weiß nur, sie wollten sich einen Diesel kaufen, und da gab es dann später einen Rückruf.
911er Diesel.
Genau. Ich hätte nur gerne das lange Gesicht gesehen von den beiden, nachdem sie sich da für dieses Auto entschieden hatten. Aber gut, so ist das Leben. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ne? Ansonsten ganz kurz, habe ich heute den e-Niro gefahren. Den Kia e-Niro. E-Niro, auch ein komischer Name. Und Frank von Schräg.
Robert De Niro.
Robert De Niro, genau. Den Kia ja Robert Werbung De Niro. Frank von Schräg vom Videokanal Schräg hat mir das angeboten heute, dass ich ihn fahren darf. Ich habe ihn gefahren. Das ist eigentlich ein tolles Auto. Zwar ein SUV, aber Platz für die ganze Familie, sagen wir mal mit zwei Kindern und ein bisschen Gepäck, passt es. Einziger Nachteil in dem Auto, hat mir der Frank gesagt, ist die Lieferzeit von 12 Monaten. Also sprich, dieses Jahr kriegt man den schlicht und ergreifend nicht mehr. Kann man machen, was man will. Schade, weil es eigentlich kein schlechtes Auto ist. Geht auch gut ab, hat glaube ich 150 kW und mir hat das Auto Spaß gemacht. So, das aber nur am Rande. Shoppen kann man in sich kaum, weil wie gesagt, ja.
Aber vielleicht ein Model S 70D in schwarz, Obsidian Black mit Kaltwetterpaket. Und
verkaufst du deine Karre oder was?
Autopilot. Ich weiß nicht. Also die Finanzierung läuft jetzt aus und ich muss den jetzt ablösen. Und vielleicht sagt jemand, hey, das wäre genau das Auto, was ich suche. Dann will ich dem nicht im Wege stehen.
Ja, aber dann hast du ja gar kein Auto mehr.
Dann habe ich gar kein Auto mehr. Dann muss ich mir wohl ein neues kaufen oder Fahrrad fahren oder mir ein Bahnticket kaufen.
Ich denke, du wirst dir ein Bahnticket kaufen.
Ja, vielleicht. Vielleicht benutze ich mal meine Bahncard 50, die ich seit Jahren im Abo habe.
Okay. Nun gut.
Ja, man kriegt die immer wieder automatisch zugeschickt. Das ist ein bisschen nervig.
Ja, also du möchtest dir gerne Model 3 kaufen, oder? Gib's doch zu.
Ich weiß nicht. Mal schauen, mal gucken. Ach, es ist alles nicht so einfach.
Ja. Dann aber schnell bis zum 18. bestellen, danach wird's teurer. Außer das.
Ich hab's ja, ich hab's heute probiert, aber irgendwas stimmt mit meiner Kreditkarte.
Ja, Vorsicht, wenn du eins bestellst, kann es sein, dass du es sofort bekommst, weil es irgendwo genau so konfiguriert irgendwo steht in Deutschland.
Fuck.
Ja?
Aber gut, da hat er gesagt, es geht nicht. Ja, hätte es geklappt, hätte ich heute eins bestellt. Da es nicht geklappt hat, habe ich keins bestellt.
Musst du halt das Limit mal hochmachen von deiner Kreditkarte.
Naja, das passt schon. Aber. Wahrscheinlich wollen die, das gibt ja da, wenn du bei der Volksbank bist, musst du ja immer dann irgendwie noch so einen Code eingeben und das funktioniert wahrscheinlich nicht mit der Tesla-Seite.
Okay.
Irgendwas. Oder mein Konto wurde geplündert, das kann natürlich auch sein.
Ich bin übrigens eingeladen worden für die Präsentation des Model Y.
Ich auch.
Du auch. Fährst du auch nicht hin?
Ja. Heute ist der 11. Ja, wir werden wahrscheinlich Mittwoch, Donnerstag wird der Podcast rauskommen. Dann wissen schon alle, wie es aussieht. Ich habe mal geguckt, also Flüge gibt es ab 2,5 in der Economy Class. Und da habe ich gedacht, ah, 2,5, CO2-Budget den Rest meines Lebens zweimal aufgebraucht, um irgendwie aus der 20. Reihe Elon Musk vorne ganz klein zu sehen und irgendwie einen hässlichen SUV mir anzuschauen. War es mir da nicht wert, da fällt mir deutlich mehr tolle Sachen ein, die ich mir kaufen könnte mit 2.500 €. Zum Beispiel einen neuen Fotoapparat oder einen neuen Laptop.
Oder die Anzahlung fürs Model 3.
Oder noch mehr Anzahlung fürs Model 3.
Übrigens, weil du gerade gesagt hast, heute ist der 11. März, mein Auto wird heute genau 2 Jahre alt, der Horst. Zwei Jahre alt. Dankeschön. Also heute vor 2 Jahren habe ich ihn geholt und habe inzwischen 75.000 Kilometer. Im ersten Jahr 40.000, im zweiten 35.000. Also siehst du, es ging schon bergab mit der Laufleistung. Wenn ich so weitermache, bin ich irgendwann mal bei 15.000.
Du bist ja auch älter.
Ja. Na gut.
Ja, meiner hat am 1. April den 3. Geburtstag.
Ah, okay. So. Also wer den haben möchte, meldet sich bei Jana.
Genau.
Na gut, so, Jana. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Kleiner Hinweis noch, im September nicht vergessen. Ich habe das genaue Datum nicht im Kopf. 7., 8., 9. oder 6., 7.,
6., 7., 8., 9.
Die Webseite mit der Anmeldung kommt übrigens demnächst. Derjenige, der sich darum kümmert, der Jakob Herter. Nee, kannst du noch nicht gesehen haben. Das ist noch die alte.
Doch, weil er irgendein Link von unserer Webseite da drauf verlinkt hat, okay, und das dann diesen Linkback über die Kommentare gegeben hat. Und deswegen habe ich das gesehen.
Okay. Jedenfalls sind wir jetzt an der Webseite dran. Der Jakob Herter hatte vorher noch ein anderes Projekt am Laufen und hat sich aber wieder bereit erklärt, sich drum zu kümmern. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Jakob Herter, der ja auch immer bei Clean Electric zu hören ist. Finde ich ganz, ganz toll, dass er es macht. Und da bin ich jetzt gerade dabei, die Texte dafür zu schreiben und abzuklären, was wir überhaupt drauf machen können und sollen und so weiter. Und dann kann man sich anmelden, endlich. Ich bin jetzt schon ganz oft gefragt worden.
Wir reden dann nächstes Mal mit der Ricarda von NCW, oder?
Also so ist es geplant. So ist es geplant. Schauen wir mal. Es ist immer ein Terminproblem. Ne? Du weißt ja, wie es ist.
Okay. Ne? Also nochmal die Erinnerung, 19. März. Sehr guter Vortrag in der Mäulesmühle. Auf jeden Fall vorbeikommen. Und 20. bis 22. März. LTV. Auf jeden Fall vorbeikommen. Das Paradies für alle Kabelfreunde.
Genau. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören. Kommentare immer bitte gerne. Bewertungen in iTunes sehr gerne. Freuen wir uns auch drüber.
Aber nur die Guten.
Nur die Guten. Und dann hören wir uns in spätestens 2 Wochen hoffentlich bald wieder. Bis denn. Tschüss, Jana.
Tschüss, Jero.